ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Es sind die Legenden, die wir alle kennen.
Die Gangmitglieder fahren nachts ohne Scheinwerfer. Und wenn sie ein Autofahrer anblinkt, um sie zu warnen, töten sie ihn.
Das sind die sogenannten düsteren Legenden.
Die Geschichten, die wir alle erzählt haben.
Junge und Mädchen parken ihr Auto im Wald. Der Junge ist mal kurz raus, plötzlich hört die Kleine so ein Kratzen. Es ist ihr toter Freund, der an einem Ast baumelt.
Die Erzählungen, denen wir alle zugehört haben.
Gibt's da nicht auch so eine Geschichte von einem Kerl mit einer Axt, der Frauen auf dem Rücksitz auflauert?
Meine Mutter schaut immer noch auf den Rücksitz, bevor sie einsteigt.
Aber dass sie niemals passiert sind, heißt nicht, dass sie nie wahr werden.
Die enthauptete Leiche der jungen Frau wurde in ihrem Wagen gefunden.
Jeder von uns hätte das sein können.
Vielleicht treibt hier ein Geisteskranker sein Unwesen.
Du meinst so eine Art düsterer Legenden-Serienkiller? Ist doch lächerlich. Der Anruf kommt aus demselben Haus. Könnte es eine düstere Legende sein?
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 395 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo und willkommen zum Podcast mit all den schönen Menschen. So viele schöne Menschen wie in diesen beiden Filmen habe ich auf einem Haufen schon ewig nicht mehr gesehen.
Außer hier. Also
außer hier.
An so einem Aufnahmeraum.
Ja, ja.
Ich dachte auch wirklich, du meinst uns beide und jetzt bin ich so ein bisschen traurig. Also.
Oh, nicht doch. Schnuffelbärchen.
Ja,
du bist doch der Hübscheste für mich.
Was mich ja immer tröstet, ist, wenn ich etwas ältere Filme gucke, mit älter meine ich so 1980 und älter und darin Menschen sehe um die 40, die schon so komplett verlebt aussehen.
Oh ja.
Und das ist mir ein großer Trost, muss ich sagen, hier unter.
Absolut. Ich meine, besser ist es, wenn ich mich rasiert habe und das ganze Weiß aus meinem Bart raus ist, aber ansonsten sicherlich, klar.
Ich kann jetzt schon mal spoilern, ohne den Filmtitel zu verraten. Zum Beispiel, wir reden nächste Woche über einen Film mit Robert Ginty. Robert Ginty ist in diesem Film, über den wir sprechen, 30 Jahre alt. Und falls jetzt Menschen in Vorbereitung diesen Film angucken möchten, sollten sie das im Kopf behalten. Der Typ ist 30, der Hauptdarsteller, okay? Und dann guckt diesen Film, dessen Titel wir gleich ankündigen.
So. Gleich in 2 Stunden.
Genau. Gleich in, ja genau, Pi mal Daumen, 1,5-2 Stunden. Heute sprechen wir über Urban Legend, düstere Legenden zu Deutsch aus dem Jahr 1998 von Jamie Blanks. Das ist irgendwie auch kein dankbarer Name, finde ich, für einen Regisseur. Das ist ein bisschen wie Alan Smithy oder so, ne?
Genau, I draw Jamie Blanks here.
Zum Zweiten sprechen wir über gnadenlos schön Drop Dead Gorgeous aus dem Jahr 1999 von Michael Patrick Jenn, der ein erinnerungswürdigeren Namen hat, aber auch, glaube ich, keine erinnerungswürdige Karriere, denn außer diesem hat er keinen einzigen Kinofilm gemacht.
Nee, nur noch ein paar Folgen von verschiedenen Serien gemacht, die jetzt ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig ins Gewicht fallen, mit Ausnahme von vielleicht Reno 911.
Und ich glaube, Little Britain hat ein Hardcore-Fandom. Sehr klein, überschaubar.
Little Britain USA hat er gemacht, genau.
Ah, okay, das hat wiederum, glaube ich, gar kein Fandom.
Richtig, genau. das ist ja nur so ein Spin-off gewesen, so ein Special gewesen. Er hat noch Crazy Ex-Girlfriend gemacht, Flight of the Conchords. Das ist natürlich durchaus ein Begriff gewesen vor 10 Jahren.
Ja.
Und hat noch irgendwie Folgen gedreht von Reaper, dieser kurzlebigen Kevin Smith Serie, die gar nicht so schlecht war. Aber tatsächlich ja richtig, richtig wahnsinnig viel hat Mr. Jenn nicht tatsächlich auf der Agenda hier. Auch natürlich eben der Regisseur des ersten Films, also ganz ehrlich, also Valentine wäre, glaube ich, noch zu nennen.
Ja.
Ansonsten ist das jetzt auch nicht so spannend, was er so abgeliefert hat.
Ich hab die ja zum großen Teil gesehen, tatsächlich, aber die sind nicht gut. Mhm. Wobei, also Long Weekend ist einfach aufgrund meiner Liebe zum Original irgendwie so eine verbotene Frucht, die rühre ich nicht an, vor allem, weil ich eben nichts Gutes gehört habe von diesem Remake dieses australischen Thrillers, den ich sehr, sehr liebe. Aber Storm Warning ist auch, ich möchte nicht sagen die Pest, aber vergessenswert. Und Valentine, ähnlich mau. Also düstere Legenden, mutmaßlich. Sein bester Film, was das heißt, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vorgeschrieben, hat sie Moonshade, wie könnte das anders sein?
Natürlich.
Und er schreibt, Pendleton-Universität, Natalie Alicia Witt ist das und ihre Freunde beschäftigen sich in ihrem Folklore-Kurs mit urbanen Legenden, angeleitet durch Professor Wexler, das ist Robert England. Pendleton hat selbst eine urbane Legende, den verrückten Professor, der angeblich 6 Studenten in der nun verlassenen Stanley Hall ermordet hat. Plötzlich geht ein Mörder auf dem Campus um und Natalie, die zu allen Toten eine Verbindung hatte, Freundin, Ex-Freundin, Mitbewohnerin, Klammer zu, kommt schon bald auf die Idee, dass sie nach dem Vorbild urbaner Legenden gemordet wird. Doch niemand will ihr glauben und so reduziert sich ihr Verdächtigenkreis bald rasant. Alicia Witt wurde bereits namentlich genannt, Robert England zudem, und es spielt sehr viel Prominenz so mit nach.
Oh ja.
Zumindest. Ja, die waren damals aber auch schon recht bekannt. Ich meine, Joshua Jackson war schon wer? Lief da schon Dawson's Creek?
Ich glaube schon, ja, genau. Aber Jared Leto ist natürlich durchaus bekannter Name gewesen. Tara Reid hatte einen guten Run zu der Zeit. Rebecca Gayhart ist auf jeden Fall.
War aber vor American Pie, ne? Aber nach Big Lebowski.
Ja. Ich glaube, in beiden Fällen würde ich jetzt nicht widersprechen wollen. Rebecca Gayhart war ja vorher kurz drin in Scream 2. Etliche Gesichter aus Scream 2 tauchen auch hier auf. Ansonsten adelt sich der Film natürlich auch so in kleinen Nebenrollen. Robert England hast du ja schon gesagt, John Neville. Also Münchhausen ist halt eine Rolle, die ich immer ganz dringend mit ihm verbinde, als Dekan. Ganz am Anfang dürfen wir etwa 5 Minuten mit Brad Dourif verbringen und das ist ehrlicherweise nie schlecht.
Ja.
Es ist immer gut, Brad Dourif in seinem Film zu haben.
Ich habe jetzt den Film zum dritten Mal gesehen, natürlich Details vergessen und ich war natürlich beim Vorspann schon bester Dinge, muss ich sagen, als ich so eben diese Namen, die du gerade erwähnt hast, sah, aber eben auch Christopher Young, der den Score geschrieben hat, der erstaunlich gut ist, der aber eben auch so die Musik komponiert hat, so ich glaube dem zweiten Nightmare on Elm Street, auf jeden Fall zu Hellraiser, auf jeden Fall eine feste Größe so als Komponist im Genrebereich und ich hatte große Hoffnung darauf, also auf der Film könnte besser sein, als ich ihn in Erinnerung habe, aber wie ging es dir denn so mit den düsteren Legenden?
Also erstens, ich habe den Film jetzt gerade zum zweiten Mal gesehen.
Ja.
Das erste Mal im Kino.
Ich auch.
Ich war sehr heiß darauf, diesen Film im Kino zu sehen. Ich werde gleich auch nochmal darauf eingehen, warum eigentlich. Und ich war damals im Kino nicht sehr angetan und fand ihn nicht so gut und war ein bisschen enttäuscht, glaube ich, alles in allem. Stellte dann aber im Laufe der Jahre fest, dass ich mich relativ häufig an ihn erinnerte. Also an einige der, vor allem der düsteren Legenden, die halt da verarbeitet werden. Das heißt also, obwohl der Film halt nun wirklich kein wichtiger für mich ist, gab es aber so zumindest so ein paar Sachen, die halt da so ein bisschen drin rumwerkelten in meinem Hirn. Und von daher war ich eigentlich schon relativ lange, also ich glaube, seitdem wir über Scream geredet haben, so ein bisschen heiß drauf, über den auch mal zu reden. Auch durchaus so ein bisschen mit dem Verdacht, dass er mir vermutlich jetzt sogar noch weniger gefallen würde als damals. der Scream ist aber auch der Hintergrund, warum ich ihm so heiß drauf war. Ne? Ich meine, es war halt die große Zeit, in der eben, sagen wir mal, so ein bisschen Meta-Horror interessant war. Das Slasher-Genre wurde durch Scream im Prinzip alleine gerettet und wieder neu belebt. Es gab sehr viel von solchen Sachen, die mich allesamt sehr, sehr bedingt nur interessiert haben. Also ob das jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, war oder sowas. Diese ganzen Sachen fand ich halt alle eher uninteressant oder schlichtweg enttäuschend. Bei Urban Legends hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass das halt irgendwie interessant war. Nicht zuletzt natürlich auch durch das Aufkommen des Internets. Ich zu diesem Zeitpunkt hatte ich zu Hause, glaube ich, noch gar kein Internet. Ich habe auch noch nicht in einer Firma gearbeitet, wo man das gehabt hätte. War aber ab und an mal sicherlich in irgendwelchen Internetcafés oder sonst irgendwas. Und natürlich, also sagen wir mal, das Internet der damaligen Zeit wurde halt ganz, ganz stark natürlich unterfüttert von genau solchen Creepypasta und merkwürdigen Geschichten und Webseiten, die verlinkt wurden von anderen Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwie komische Webseiten zu präsentieren und so. Also ganz, ganz seltsame Nummer, aber auf jeden Fall
diese. Ich habe in dieser Frühphase des Internets viel, viel Zeit auf rotten.com verbracht. Ich gebe es zu, jetzt kann ich das ja sagen, mit 20 Jahren Abstand.
Ich eher weniger. Ich habe das auch, glaube ich, 2-3 Jahre später dann erst, wurde mir das irgendwie beigebracht. Aber tatsächlich ist eben die Idee von Urban Legends. Ja. Es gab ja damals auch diese Bücher wie die Spinne in der Yucca-Palme und sowas. Also das war so ein Ding, das eben zu diesem Zeitpunkt relativ groß war und es hatte mich halt wahnsinnig interessiert.
Klar.
Und dann dann fand ich ihn gar nicht so besonders gut. Jetzt nach dem zweiten Mal wiedersehen, muss ich sagen, ich hatte Spaß bei dem Film. Ich fand den gar nicht so blöd. Ich fand den gar nicht schlecht. Ich fand ihn, er ist ehrlicherweise strunzdoof, aber er hat mir ein Amüsement sondergleichen beschert. Mhm. Ich hatte wirklich richtig Freude dran. Auch gerade in diesem Spot the Star Modus, wo ich irgendwie dachte, das Gesicht kenne ich. Hatte die vorher was gemacht oder nachher? Oder was ist eigentlich aus Alicia Witt geworden, abgesehen von ihrem Gastauftritt in der dritten Twin Peaks Staffel? Und so eine Sachen habe ich, ne, diese Gedanken gingen mir halt relativ viel da durch den Kopf. Und dann eben, wie jetzt, also einfach diese, aber wir sagen wir mal, bei Drop Dead Gorgeous vielleicht sogar noch einen Zacken schärfer, aber ich dachte halt wirklich so bei mir, dieser Film ist so jenseits jeglicher Realitätsdarstellung, es ist wundervoll. Es ist wundervoll. Deswegen sagte ich eben auch gerade am Anfang, so viele schöne Menschen auf einem Haufen. Es ist jeder einzelne von denen hätte irgendwie direkt aus irgendeiner, das ist gerade Dawson's Creek, aber ich dachte so an Melrose Place und sowas, ja, irgendwie hätte rausporzeln können. Es ist wirklich faszinierend, wie dieser Film halt besetzt ist und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl ich wusste, worauf es hinausläuft, weil ja, der Film hing mir halt ein kleines bisschen nach, aus komischen Gründen, fand ich ihn aber doch auch durchaus spannend.
Ja.
Vielleicht wirst du mich eines Besseren belehren, nein, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht gealtert und alles in allem wirklich ganz cool. Mir hat auch Spaß gemacht.
Klassisches Ding von, habe ich auch im Vorgespräch erwähnt, Film ist nichts Besonderes, ich glaube in vielerlei Hinsicht, aber ein typischer Fall von, ich freue mich umso mehr darauf, mit dir darüber zu reden, weil ich glaube, es gibt so konventionell gute Filme tatsächlich, über die ein Gespräch unglaublich schwer fällt, weil man immer nur wieder reiteriert, warum denn der Film so großartig ist. Und am Ende macht man halt die Chris Farley Show und sagt irgendwie, klopft sich nur gegenseitig auf die Schulter mit, ja, hast du auch die Güte dieses Klassikers erkannt? Ja, ich auch, ne? Hast du das gesehen? Ja, das ist auch ganz toll. Und das Gespräch ist irgendwann vorbei. In diesem Fall, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Und ja, obwohl ich den Film jetzt summa summarum nicht gerade großartig fand, hat er doch so seine Momente. Und ich habe ihn jetzt auch, glaube ich, öfter gesehen in den letzten gut 20 Jahren, als er es verdient hätte. Ich war auch damals im Kino. Ich war im Kino leidlich enttäuscht, weil er tatsächlich eben, du sagtest, ihr Stichwort Meta-Horror, er ist eben überhaupt kein Meta-Horror, wie andere Titel, die zu der Zeit rauskamen. I Know What You Did Last Summer im Fahrwasser von Scream hatte auch noch so ein paar einfach Elemente drehbuchseitig, die einfach das Horror-Genre und dessen Tropen kommentieren, genauso wie The Faculty, der ja auch jetzt kein klassischer Slasher-Horror ist, aber eben auch Teen-Horror-Elemente hat, nicht zuletzt aufgrund des Highschool-Settings und so weiter und so fort. Und da gab es eben viele, viele Streifen, die, ich meine, man machte sich ja regelrecht einen Sport daraus, einfach den Horrorfilm vergangener Tage oder dessen Mechanismen zu kommentieren in aktuellen Horrorfilmen. Das war ja diese ganze kurzlebige Welle von 2, 3, 4 Jahren, die dann auch mit Valentine, dem nächsten Film von Jamie Blanks, auch ziemlich wieder vorbei war. Und Urban Legend machte das gar nicht. Urban Legend ist einfach ein sehr, sehr konventioneller Slasher-Film, der auch 1982 hätte gedreht werden können. Da ist wenig drin, was kommentiert ist. Da sind absurde Twists drin. Da ist, die Figuren sind alle so schablonenhaft wie in jedem x-beliebigen 80er-Jahre-Slasher. Also ich finde die Rückerinnerung an, also im Grunde ist er sehr klassizistisch innerhalb des Subgenres, in dem er sich bewegt. Und das hat mir ganz gut gefallen. Er ist leider auch ziemlich doof.
Ja, genau. Aber das Schöne ist, also ich sehe, was du meinst, und ich gebe dir auch voll recht, aber er tut ja so, als wäre er total Meta. Weil er eben zu der damaligen Zeit eben sehr aktuelle Idee von Urban Legends eben so ausstellt und eben als Hintergrund nimmt. Und natürlich hast du völlig recht. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel spannender als Sleepaway Camp oder sowas. Aber er tut ja so, als würde er eben diese Kommentarfunktion von anderen Filmen halt einnehmen, weil er eben auch in der Machart sehr sich an sowas wie Scream und sowas irgendwie orientiert. Also er sieht halt einfach so aus. Er sieht eben einfach genau so aus wie die anderen Filme aus jenen Tagen.
Okay, habe ich nicht so wahrgenommen. Dass er einen zeitgenössischen Trend aufgreift, eben mit diesen Urban Legends-Dingen, das ist mir schon klar, da sehen sich aber allerdings nichts Metareferenzielles drin, sondern außer, ist gerade ein heißer Scheiß, lass uns das mal in einem Film, in einem Drehbuch verwursten.
Richtig, genau, aber der Film tut zwar, als wäre es total Meta.
Wir können übrigens das Gespräch so, ich glaube, quasi fortsetzen, wenn wir eines Tages über Blair Witch Project sprechen, der natürlich das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben hat, ein Jahr später. Dahingehend, also im Vergleich dazu kackt natürlich Urban Legends so ein bisschen ab in puncto Raffinesse, aber ich möchte ihm ja auch nicht jeglichen Anspruch irgendwie abstreitig machen. Das, er versucht ja hier und da um was Interessantes zu bieten. Ich finde eben tatsächlich, klar, er hat auch so ein bisschen parodistische Elemente, möchte ich behaupten, indem er schon einige sehr ausgelutschte Szenarien klassischer Slasher-Filme eben wiederkäut und keinen Hehl daraus macht, dass er fest damit rechnet, dass das Publikum genau weiß, worauf es hinausläuft. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen ist ja die, in der die Freundin von Rebecca Gayheart ist es, glaube ich, irgendwie in die Schwimmhalle kommt und eben den Mantel des Mörders trägt. Und ich denke mir, und Alicia Witt flippt oben aus und zertrümmert die Scheibe und im Grunde wissen wir als Zuschauer schon den Moment, in dem da die Person reinschreitet, natürlich ist das nicht der Mörder.
Ja, klar.
Und warten nur darauf, dass das Ganze eben in einer fremdschämigen Situation für Alicia Witt mündet.
Natürlich. Einfach, weil die Art und Weise, wie die Szene gedreht ist, zwar durchaus, sagen wir mal, die Panik von Natalie in irgendeiner Form auffängt, aber eben ganz anders gedreht ist als, was weiß ich, eben hier Joshua Jacksons Abgang am Baum oder sowas. Ne? Also.
Ja, und natürlich auch einen humorvollen Twist hat, wenn man denn eben um die Konvention dieses Subgenres des Horrorfilms, des Slasherfilms einfach weiß. Und das davon konnte man ja 1998 ausgehen. Also die Menschen, die in Urban Legends saßen, waren ja mutmaßlich die ein Jahr zuvor I Know What You Did Last Summer geguckt hatten und zwei Jahre zuvor Scream geguckt hatten.
Natürlich, klar.
Und die wussten eh alle Bescheid. Und insofern ist mir auch Urban Legend sympathisch, weil ich glaube, er sich über weite Strecken so diesem Hipster-Horrorfilm gucken auch verweigert, indem er sagt, eigentlich sind wir doch relativ konventionell in unserer ganzen Machart. Da ist nicht so viel mit irgendwie hier Zwinker, hier guckst du mal. Natürlich in der Besetzung mit Brad Dourif und Robert Englund sind so Sachen drin. Aber Robert Englund macht zum Beispiel, es gibt keinen Freddy-Witz, wie er in Scream zum Beispiel erscheint. Da gibt es einen Hausmeister, der trägt einen Freddy-Pulli. Aber hier gibt es Robert Englund, aber keinen Freddy-Krüger-Witz.
Richtig. Aber der Film spielt natürlich trotzdem damit, dass zumindest da Jared Leto und Alicia Witt glauben, dass Wexler halt unter Umständen der Mörder sein könnte, weil da ist ja eben auch der Pelzkragen-Pulli im Schrank und all das. Und da stehen diese ganzen Mordinstrumente rum und so.
Ja, der Axt als Requisit für sein Folklore-Seminar.
Volle Lotte, genau. Und natürlich spielt der Film, also da ist er in gewisser Weise Meta, er spielt natürlich damit, dass das Publikum sagt, oh geil, Robert Englund. Ja, den kennen wir doch als Freddy. So ging es mir ja auch. Ne? Also ich glaube, deswegen sagte ich eben auch vorhin, der Film wird halt so geadelt durch eben genau diese Auftritte von eben gerade Brad Dourif, also Chucky, ja, und eben Robert Englund. Ja. Interessant im Übrigen, fällt mir jetzt gerade beim Reden auf, dass sowohl Brad Dourif als auch Alicia Witt in David Lynch's Dune.
Ja, sehr schön.
Ne? Also ich dachte öfter mal daran, also auch beim Gucken, dass eben Alicia Witt halt Alia war, also die Tochter von, die Schwester von Paul Atreides. Ja, natürlich ist Brad Dourif Peter de Vries, aber so wie, ja, mir ist gar nicht so richtig klar geworden, dass die wirklich beide im selben Film waren. Komisch.
Alicia Witt ist immer viel beschäftigt, aber nie so wirklich präsent. Also ich kann sie immer wirklich schwer zuordnen. Klar, das sind so zwei, drei Sachen wie Twin Peaks, wie Dune, wie Sopranos, weil wir Sopranos jetzt kurz richtig, geguckt haben, aber eben auch nur ein Gastauftritt und eben Sybil, die Fernsehserie in den späten 90ern. Ansonsten ist sie einfach da und ich tue mich aber immer wieder schwer, damit einen Finger drauf zu legen und zu sagen, wo hat die eigentlich sonst noch so mitgespielt?
Richtig, ja.
Also sie macht ihre Sache gut. Also ich finde tatsächlich dafür, dass sie einige sehr undankbar geschriebene Passagen hier spielen muss, sie war stets bemüht, ist sie stets bemüht, macht ihre Sache gut. Ich habe ein bisschen, weil ich mich jetzt auch in die Kritiken eingelesen habe zu Urban Legends, vor allem eben die Zeit, und das ist schon die Ende der 90er erschienen, ein bisschen darüber gewundert, wie sehr Rebecca Gayheart gebasht wird. Ich glaube, die Leute mögen den Twist nicht in ihre, also Achtung, Spoiler jetzt, ne? Also, die finale Schlusswendung hat vielleicht einigen Kritikern, Kritikerinnen nicht gemundet, wahrscheinlich sogar den meisten, so wie sie es anliest, aber das ist jetzt mitnichten Rebecca Gayheart schuld. Ich finde, die macht ihre Sache hervorragend.
Oh, ganz, ja, natürlich. Also ich habe so ein bisschen nur Zeit, weil ich wirklich das Gefühl, sie ist die Einzige, die versteht, in was für ein Film sie ist.
Ja, so sagt man, ne?
Und also Jared Leto zum Beispiel ist sehr gut. tatsächlich. Ja, er macht das, was wofür man ihn bezahlt und all das. Und wie sagt man so schön, he looks the part.
Ja.
Na, also so dieser.
So eine Lutschpuppe eben.
Ja. Und ja. Sie spielen ein bisschen damit, dass, dass er eben auch so eine leichte Düsterheit um sich herum hat. So ein bisschen wie halt auch der Scream.
Ja.
Skeet Ulrich. Oder Ulrich? Ulrich? Ich weiß mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird. Aber auf jeden Fall Skeet, genau.
Nicht der Sänger von Metallica.
Richtig, genau. Napster war ja auch so ein Ding damals. Egal. ja, nee, aber wie halt ansonsten gibt er halt den jugendlichen Held, der da eben investigativ unterwegs ist und das macht er gut. Mhm. Und Elisha Wood, du hast völlig recht, sie ist eine gute Schauspielerin und ist, sagen wir mal, auch ein Gesicht, das halt so ein bisschen rausfällt aus der Masse von eben anderen Schauspielerinnen, gerade in eben diesem Genre, was eben auch ganz gut ist und dass sie eben, sagen wir mal, ihrer Rolle, die sonst eigentlich nicht so viel zu bieten hat, einem doch relativ viel Tiefgang gibt. Aber das liegt nicht am Drehbuch, sondern glaube ich komplett an ihr. Tara Reid hat Spaß, glaube ich. Ne? Aber mehr eigentlich auch nicht wirklich.
Und ich bin überrascht, dass sie so eine Radiosendung machen darf in einem Highschool, nee, College-Radio, weil das ist schon relativ edgy, was sie da so von sich gibt. Also
na, aber nicht in den 90ern. Denk mal an hier Hard of Sendung. Also,
ja, okay.
Ne, also aus heutiger Sicht ja, aus 90er Sicht nein. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, Rebecca Gayheart ist eben tatsächlich.
Ich denke an John Neville als Dekan und dann, was sie das.
Dass sie an diesem, ja. Naja, aber Jared Leto sagt es ja ganz deutlich, dass die Universität keinen Einfluss hat auf diese
ja,
studentischen Projekte. Und ich wollte die ganze Zeit darauf hinaus, dass Rebecca Gayheart eben tatsächlich sich voll bewusst ist, offenkundig, warum sie in diesem Film ist, was für eine Rolle sie spielt, wie sie wirken muss und dass sie im Prinzip das Gesicht ist für eine solche Rolle im Prinzip. Und das finde ich finde das sehr erfrischend, ja. Das hat was von Selbstironie. Und ja. Wenn sie dann am Ende voll abdreht, hat sie, glaube ich, die Zeit ihres Lebens. Das ist ziemlich cool.
Ich glaube auch, sie hat Spaß. Ich sehe unglaublich gerne zu. Ich habe tatsächlich mehr Spaß in ihrer Performance jetzt, wo ich den finalen Twist kenne. Weil ich glaube, beim ersten Mal hat sie mich reichlich gestört. Dass eben
das kann sein, ja.
Die Art und Weise, wie sie das spielt, ist und wie auch tatsächlich, wie es geschrieben ist, sehr offensichtlich macht so ungefähr zur Halbzeit des Films, worauf sie neben hinausläuft. Also spätestens dann, wenn sie eben Jared Leto oder Leto, wie auch immer, und Elisha Wood da knutschenderweise erwischt und dann heulend rausrettet und dann sagt, ach, ich könnte es euch beiden doch, hahaha, ja, alles genau. Ist verziehen, denke ich mir, okay, Psycho, alles klar. Also, Film überrascht mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Mörderin ist. Und 30, 40 Minuten später kommt dann eben auch der Moment, in dem sie sich als Mörderin entlarvt, offenbart. Und ich mir denke, ja gut, das wusste ich jetzt aber eben auch schon lange. Jetzt mit dem Wissen darum,
ja.
Hat es mir mehr Spaß gemacht, ehrlich gesagt, weil ich mehr Spaß in ihrer Performance haben kann. Damals fand ich es einfach nur offensichtlich. Heute finde ich es fast schon gewitzt, weil im Grunde der Film auch, ich möchte es, sagen wir mal so, als Statement verstehen des Films, der sagt, ja klar, bedienen wir nur alle erwartbaren Konventionen und Stereotypen des Slasher-Horrorfilms. Ihr müsst einfach damit leben. Und das ist eben auch Rebecca Gayhearts Performance als Brenda hier. Das ist ganz, ganz klassisch, was hier vor sich geht. Es ist immer die Person, mit der du am wenigsten rechnest. Und ich hätte mir einfach gewünscht, glaube ich, beim allerersten Mal, dass der Film es ein bisschen smarter angeht, dass der Film auch so auf der psychologischen Ebene einfach geschickter ist. Da muss man einfach sagen, ich glaube, man kann retroaktiv jetzt über Scream auch eine Menge Negatives sagen, dass er einfach auch einen Trend losgetreten hat, der nicht immer besonders schmackhafte Früchte getragen hat. Aber er war zumindest psychologisch sehr investiert in die Figuren. Ja. Und das liegt eben auch an Wes Cravens Ausbildung pädagogischer und einfach seiner Nähe auch zu einem jugendlichen Klientel, der eben in seiner früheren Karriere hatte. Und weil Kevin Williamsons Skript einfach ein bisschen smart ist als das hier. Aber dieser Film hier ist einfach psychologisch nicht so ausgefeilt. Und das, glaube ich, stört mich immer noch so ein bisschen. Dass tatsächlich Elisha Wood hier, Joshua Jackson, noch einen Satz, weggemordet wird hier quasi unter ihren Augen. Und dann kommt ein harter Schnitt und sitzt am nächsten Morgen gekämmt und frisch rasiert da irgendwie in der Schule und sagt, ach, das war aber eine blöde Nacht letzte Nacht. Meine Güte. Doof, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber ganz, 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 ganz wichtig, was du da gerade gesagt hast, dass eben Scream hat natürlich genau darüber funktioniert, dass eben Neve Campbells Figur oder die Welt der Figur komplett auf den Kopf gestellt wird. Ne? Und nicht, dass du praktisch diese ganzen Slasher-Tropen halt hast, aber eben du eben auch zumindest den Eindruck hast von echten Figuren, die sich in einer solchen Situation halt benehmen müssen. Sicherlich, aus heutiger Sicht ist aber, weiß ich, gerade Courtney Coxes Figur nicht gut gealtert und so, aber gerade was eben natürlich eben Olle Skeet machten und vor allem natürlich Matthew Lillard, gibt dem Ganzen eben auch nochmal so eine emotionale Brisanz gegen Ende, die eben sehr in Erinnerung bleibt und eben ganz wesentlicher Faktor ist halt für den Erfolg dieses Films, des ganzen Franchises und Filmen dieser Art. Und sie versuchen ja bei Urban Legend sowas Ähnliches zu machen, indem eben sie diese ganze Revelation-Geschichte da am Ende mit Brenda und der angeketteten Natalie inszenieren. Aber das ist eben tatsächlich so over the top, dass es eben nicht mehr so ganz funktioniert. Ich persönlich glaube auch, ich hab gar kein größeres Problem mit dem Twist, der aus 30 Kilometer Entfernung sichtbar war, dass Brenda eben die Mörderin ist. Ich glaube, ich habe eher ein Problem mit diesem Twist, dass sie im Prinzip ihren verunglückten Freund rächen will. Ich meine, irgendwie müssen sie der Figur ja einen Grund geben, warum sie nur ausgerechnet diese Urban Legends aus Robert Englands Seminar Vorlesungsreihe da inszeniert. Ne, irgendeinen Grund muss es ja geben und da passt das natürlich, dass eben im Prinzip Natalie und ihre Freundin, die ganz am Anfang umgebracht wird, dass die eben im Prinzip eine Urban Legend nachgespielt haben, bei der eben Brendas Freund umgekommen ist.
Richtig.
Ja, okay, gut. Es gibt auch schlechtere
Mordmotive, ja.
Ja, aber es gibt auch bessere. Und ich hatte echt gedacht, dass sie dem ganzen Ding vielleicht einfach noch mehr Drive geben können, indem es einfach noch eine direktere persönliche
Verbindung zwischen
Natalie und Alicia gegeben hätte.
Hat mir tatsächlich auch
Natalie gefehlt. Brenda, so wollte ich sagen. Also, dass Brenda eigentlich in Natalie verknallt gewesen wäre oder sonst irgendwas in der Richtung. Also, wird ja auch gerne mal gemacht. Dieser lesbische Twist und so eine Sachen. Ja, hätte, glaube ich, aber dem Ganzen, also hätte zu der Inszenierung des Films und zu der Figurenkonstellation besser gepasst, hätte vermutlich aber diese Urban Legend rausgelassen. Von daher schwierig.
Ich schätze, ich respektiere den Mut zum Klischee, zum Stereotyp. Das ist das Positive an dem Twist. Ich schätze Rebecca Gayhart's vollkommene Hingabe an diese Rolle, an diese Performance. Das ist alles top. Was ich nicht mag, ist natürlich, dass er große Teile des Films komplett sinnfrei erscheinen lässt, retrospektiv. Ja. Und man sich auf den Großteil der Morde sich anblickt und sich denkt, aber warum musste der dann sterben? Oder warum musste die dann sterben? Ja, weil es eben auch massenhaft Menschen an der Peripherie des Geschehens eben zerreißt. Wie den Dekan, wie vielleicht sogar noch, also gut, dass Tosh, die internetsüchtige Mitbewohnerin, umgebracht wird, das könnte man eben auch noch irgendwie gelten lassen, weil zu der hatte wahrscheinlich auch Natalie, also Alicia Witt, ein freundschaftliches Verhältnis. Aber warum erwischt das ihren ganzen Freundeskreis, die Radiomoderatorin? Also viele Menschen, auch zu denen sie keinen offensichtlichen, innigen, freundschaftlichen Bezug hat. Wenn es wirklich darum ginge, sie zu quälen, was ja mutmaßlich der Fall ist, das ist ja Brandas Anliegen, hat es nicht wirklich gut funktioniert, weil der Film zeigt eben Alicia Witt immer sehr, sehr kontrolliert und im Grunde müsste die posttraumatische Störung noch und nöcher haben. Tatsächlich ist es aber so, dass in ihrem Umfeld Leute um Leute um Leute sterben und sie eigentlich immer da sitzt und man ihr das Gefühl hat, sie berührt das alles relativ wenig. So. Also sie steht immer relativ cool darüber. Also nach so einer Nacht wie, ich finde meine Mitbewohnerin hier blutig stranguliert, mit dem Blut an die Wand geklatscht, da im Bett neben mir, würde ich nicht so da sitzen in der Mensa und sagen, ihr glaubt nicht, was gestern passiert ist. und der ganze Film funktioniert aber so. Ich eben mit diesem Mangel an psychologischem Investment, also mit dem Willen, sich auch in die Figuren hineinzufühlen, ein bisschen mehr Empathie zu zeigen. Und das tatsächlich ist so, das funktioniert dann eben in dem Moment nicht mehr, in dem eben Brenda sagt, das war mein Ziel und mein Plan, mein Masterplan war es, irgendwie dein Leben zu zerstören. Ich denke mir, Scheiße, hat aber nicht gut funktioniert. Das hättest du anders angehen müssen, offensichtlich.
Ja, genau. Weil alleine auch, weil Brenda selber eben nicht so involviert wirkt mit diesem Freundeskreis. Es gibt so zwei, drei Szenen, also ganz am Anfang eben zum Beispiel, wenn Parker?
Ja.
Parker, der in der Toilette
dann endet. Genau,
Und so. Also, wie gesagt, also wenn die halt da in der in diesem im Central Perk quasi rumsitzen und Jared Leto reinkommt, das soll ja im Prinzip diese freundschaftliche Verbindung etablieren, aber es gelingt ihr halt nur sehr bedingt. Das ist halt ein ganz, das ist tatsächlich ein Problem, das ich habe mit dem Film, dass diese ganze Figurenkonstellation mit ein oder zwei wenigen Ausnahmen nicht so wirkt, als würden die sich alle sehr nahe stehen.
Ja.
Ne, also wenn Damon, also Joshua Jackson, irgendwie Alicia Witt irgendwie anbaggert, während gerade irgendwie ihre alte Freundin da massakriert wird, vermeintlich von Brad Dourif und dann doch nicht, tja, dann weiß ich nicht so genau, was ist das eigentlich für ein. Also wie gut kennen die sich eigentlich? Wie nahe stehen die sich eigentlich? Du hast natürlich völlig recht, auch Tara Reeds Figur hat eben mit Brenda relativ wenig zu tun, aber um die darf sie sich wenigstens richtig Sorgen machen, versuchen sie zu retten und so. Das ist relativ dramatisch alles. Aber ansonsten, und da vielleicht hoffentlich das letzte Mal, dass ich Scream zitiere, weil das ist eben tatsächlich so ein Punkt, wenn du zumindest Scream 1 das erste Mal siehst, hat man schon das Gefühl, die kennen sich alle sehr gut. Man fragt sich schon so ein bisschen, warum sind die eigentlich befreundet, aber sie sind es eben offenkundig. Im zweiten Film, wenn die eben alle an der Uni sind, ist das alles schon sehr viel abgerückter. Und du hast eigentlich nicht mehr so das Gefühl, dass die wirklich sehr, sehr eng sind. Mit Ausnahme von den Überlebenden aus dem ersten Film. Und im dritten, die Schauspieler, die zufälligerweise am gleichen Set sind, funktionieren halt an der Stelle gar nicht mehr. Und hier ist es eben auch ganz. Vielleicht ist es dieses Campus-Gefühl, dass man wieder das Gefühl hat, die besuchen halt die gleiche Vorlesung bei Professor Wexler, aber mehr haben die sich eigentlich auch nicht wirklich zu sagen. Ich meine, wie eben Parker eben mit Paul, also Jared Leto, umgeht, während die da auf seiner Party erscheinen und so, das ist schon.
Ja.
Weiß nicht. Ja, ist das. Es funktioniert als Freundschaft nicht.
Ja, und vielleicht ist eben auch deswegen die chronologische Nähe, einfach die geringe zeitliche Entrücktheit dieses Films von eben besseren Filmen im Zuge dieser Teen-Horror-Welle der späten 90er, so dem Genuss des Films so ein bisschen abträglich, weil man natürlich, also ich zumindest vielleicht auch ungewollt anfange, das zu vergleichen mit eben etwas besseren Exemplaren dieses Subgenres.
Der Film lädt dazu aber auch ein, weil er eben genauso aussieht, wie er aussieht.
Ja, weil er
eben die Hälfte der Besetzung nimmt aus anderen Filmen.
Und man muss ja sagen, ich kann dem Film noch nicht mal wirklich deswegen böse sein, weil das eben auch genau, auch was das Zusammenspiel, die Charakterisierung der Figuren, aber eben auch ihr Zusammenspiel betrifft, im Grunde 1:1 aus jedem Freitag der 13. stammen könnte. Mhm. Weil das sind ja auch alles überwiegend zumindest relativ ekelhafte Leute, die alle Narzissten sind, Hedonisten, auf ihren eigenen Lustgewinn bedacht und irgendwie rumpimpern wollen und Spaß haben wollen und Pranks spielen wollen. Und so ähnlich ist das eben auch hier. So ein bisschen abgemildert, runtergefahren, weil wir eben hier ein College-Setting haben und kein Summercamp irgendwie am Camp Crystal Lake. Aber es ist im Grunde das Gleiche. So richtig mögen die sich nicht. Und dass sie eben da alle hintereinander wegsterben, hinterlässt wenig emotionale Spuren in den Psychen der jeweiligen anderen. Und das ist tatsächlich etwas so bedauerlich.
Ja.
Trotzdem, ich meine, es guckt sich schnell weg. Ich möchte es auch nicht irgendwie zu viel rummotzen. Es ist okay.
Aber ich möchte noch einen anderen Punkt noch einbringen. Und zwar, was mich halt, glaube ich, damals schon gestört hat und was mir, naja, also ich möchte nicht sagen, dass es mich gestört hat jetzt, aber es ist mir schon wieder aufgefallen, dass die Bedeutung von Urban Legends ziemlich lapidar abgehandelt wird, wenn sie überhaupt angesprochen wird. Wir haben halt diese zwei kurzen Auftritte von Robert England im Hörsaal, wo er eigentlich nichts anderes zu tun hat, als so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben. Um halt ein paar von den Urban Legends, die dann später auftauchen, mal eben kurz erwähnt zu haben. Aber ich hätte eigentlich schon so ein bisschen gehofft, dass der Film an der Stelle dann eben auch ein bisschen cleverer ist und mir halt zumindest, sagen wir mal, zumindest auf dieser Folklore-Ebene, die ja diese Vorlesungsreihe mehr oder weniger verkündet, mir halt zumindest also wenn schon nicht die Notwendigkeit von diesen Legenden, dann aber doch zumindest, sagen wir mal, die gesellschaftlichen Konnotationen, möchte ich sagen. Also wieso entsteht sowas, wie wird sowas fortgesetzt oder fortgepflanzt vielmehr? Mhm. Warum erzählt man sich sowas? Was macht das mit Leuten, die das hören oder eben auch verbreiten? Ne? Einfach nur zu sagen, guck mal, so etwas gibt es, ne? Und was ich in jeder Stadt gibt es eine Variation davon, ist ja nett, aber ein bisschen mehr hätte es schon noch sein können.
Ja, ja, ja. Ich muss sagen, der Cringe meinerseits war ganz groß bei den Vorlesungsszenen. Aha. Das ist so ein bisschen, hat mich daran erinnert, an dieses, ich glaube auch so ein klassisches Hollywood-Film-Szenario, aber ich glaube, das kommt im deutschen Film und überhaupt global, glaube ich, überall vor in Mainstream-Produktionen, ist, dass man bei diesen ganzen Vorlesungsszenen das Gefühl hat, der oder die DrehbuchautorIn hat einen Hörsaal nie von innen gesehen. Ja, ja. Oder weiß, wie, sag mal, so ein akademisches Umfeld funktioniert. Sondern das ist tatsächlich eher so eine Revue, so eine Varieté-Show, in der dann eben Robert Englund erklärt, dass man hier Knisterkaugummi nicht mit Pepsi mischen soll. Und wenn er dann eben am Beispiel, neben dem Beispiel von Joshua Jackson, unfreiwilligerweise beweist, dass es eben keinen Menschen umbringt, ist so der ganze Saal, wow, mind blown, what the fuck? Also du hast diesen Moment, den sich, glaube ich, jeder Drehbuchautor, in diesem Fall hier Silvio Horta, whoever, ausgemalt hat als, ja, so funktioniert das Studentendasein. Das ist das Ziel von Vorlesungen. Da ist so ein Professor und eine Professorin, die steht da vorne auf einer irgendwie leicht erhöht und erzählt euch was und es sitzen 100 junge Leute vor ihm und die machen alle so, oh, geil, ja, das habe ich auch noch nie gewusst. Also sowas unglaublich unfassbar. Also das ist, gut, Ziel erreicht, glaube ich, ist wirkungsvoll. Auch wenn man den Gag hier, diesen Twist, diesen Turn, Twist möchte ich es nicht nennen, aber diese Handlungswendung, mit Joshua Jackson steht wieder auf, auch aus 10 Meilen Entfernung kommen sieht. Aber auch ich habe da ein bisschen mehr vermisst. Ich denke, wenn du dir dieses Thema irgendwie nimmst und das irgendwie zum Titel und zum zentralen Thema deines Films machst, mach doch ein bisschen mehr draus. Also gib mir doch ein bisschen mehr, als das zu zitieren, was man, ich meine, damals war das wahrscheinlich noch nicht so einfach möglich, aber heute wird man sagen, du dir irgendwie in der Wikipedia in 3 Minuten angelesen hast.
Absolut. Aber das ist ja genau der Punkt. Also abgesehen, erstens davon, Silvio Horta, wie auch immer, ist letztes Jahr gestorben.
Ja.
Und außerdem ist, glaube ich, das Wesentlichste, was er außer Urban Legend geleistet hat, Ugly Betty zu adaptieren aus der kolumbianischen Ursprungsserie. Aber ansonsten hast du völlig recht, relativ unbekannt. Ansonsten
soll ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich mal nicht gesagt habe, whoever, und du sagtest, der ist gestorben.
Nein, ich wollte das eigentlich nur mal ganz kurz für unsere Hörer kurz zusammengefasst haben.
Ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich ihn gedisst habe.
Und zu Recht. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar ist das, was du gerade beschrieben hast, absolut richtig und ein bisschen seltsam in sich. Hm. Weil der Film nimmt eben ein Thema, was zu der Zeit relativ neu kulturell etabliert wurde, aber durchaus ein großes Interesse hervorhob. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass wenn man das im frühen Internetzeitalter waren solche Dinge, so eine modernen Gruselgeschichten durchaus sehr, sehr beliebt und sehr bekannt. Und das heißt also mit anderen Worten, ich nehme etwas aus dem Internet, ohne mich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und sage, hey, das ist aber eine coole Prämisse. Jetzt mache ich mal daraus einen Film. Und das ist irgendwie. Du hast natürlich völlig recht. Heute kann man alle Informationen, die man in dem Film bekommt, im ersten Abschnitt von dem Wikipedia-Eintrag sehen. Damals muss man aber davon ausgehen, dass irgendwie dass ein Großteil des Publikums schon viel mehr Ahnung von Urban Legends hatte, als dass der Film eben tatsächlich präsentiert. Und das ist ich möchte es nicht als Verfehlung bezeichnen, aber es ist tatsächlich eine leicht verpasste Chance.
Ich finde es eben ein bisschen faul, weil andere Slasher-Filme, Horrorfilme, vielleicht Genrefilme im Allgemeinen, müssen erstmal ihre eigene Mythologie etablieren, um den Mörder und dessen Impetus, wie auch immer. Und im im Erfolgsfalle wird dann daraus ein 2, 4, 18, 12-teiliges Franchise wie Freitag der 13. und das wird immer weiter und weiter gesponnen. Wohingegen eben Urban Legend den Luxus hat, den eingebauten, dass im Grunde alles klar ist. Die Zuschauer sehen den Titel auf dem Kinoplakat, aha, zahlen für ihre Eintrittskarte, gehen rein und wissen, worum es geht. Und das im Grunde, das, was hier Robert Englund macht, ist einfach, ja, einfach nur mal etablieren, die Zuschauer daran zu erinnern, in welchem Film sie gerade sitzen, die sprichwörtlichen Eulen nach Athen zu tragen und dann zu sagen, so, hier, Vorhang auf, jetzt geht's los. Mhm. Und ich meine, angesichts dieser Tatsache, dass wir eben bereits wissen, worum es geht und die Mythologie bereits da ist, dieser Kosmos des Films, dieser Mikrokosmos, wir wissen, womit zu rechnen ist und im Grunde wünsche ich mir dann, dass da ein mehr an anreichernder Information oder an einem, sagen wir mal, inhaltlichen Mehrwert mir geboten wird, als nur, ihr wisst übrigens, warum wir alle hier sind.
Ja.
Und genau das kriegt er auch. Aber mehr auch nicht.
Absolut. Und dann kann man, ich glaube, so, insofern kann ich ja die Kritiken damals auch durchaus nachvollziehen, dann kann man schon erwarten, dass der Twist zumindest irgendwie originell ist. Ja. Und das ist er eben nun mal nicht. Aber er macht ja Spaß, er ist ja schön gespielt und so. Und
die Flashback-Szene ist leider ganz, ganz furchtbar, die mit Elisha Wood. Also ganz, ganz schlimm gefilmt.
Ja, frag mich auch, warum sie die ja eingebaut haben, muss man ganz ehrlich sagen.
Es ist
vielleicht auch, um dann die Szene mit dem Hausmeister und ihrem am Auto nochmal irgendwie zu referenzieren oder sowas.
Schlimmste Seifenoper.
Ja.
John Neville ist im Grunde auch überflüssig, also als Figur eher redundant. Ich mag aber seinen Tod, es ist mit der beste Tod des Films.
Der erinnerte mich ganz, ganz stark an den Abgang von hier dem alten Herman Munster Schauspieler aus Friedhof der Kuscheltiere.
Ah, okay, Fred Gwynne. Okay.
Fred Gwynne, danke, genau, das ist der Name von mir gefallen. Genau, aber eben auch, ja. Aber ja.
Ach, es gibt eine Friedhof der Kuscheltiere Connection. Wenn wir jemals kommen bis zu Urban Legends 3 Bloody Mary, den hat Mary Lambert, die Regisseurin von Friedhof der Kuscheltiere, inszeniert.
Ach was. Ja. Siehst du, nee, wollte gerade sagen, immerhin hat Urban Legends ja auch durchaus was Ähnliches wie ein Franchise entwickelt. Also zumindest 3 Filme und ein geplantes Reboot. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen tatsächlich die ganzen Mordszenen ganz gut.
Ja.
Also die Geschichte halt mit Damon Brooks auf dem von George R. Jackson gespielten blondierten Herrn mit dem Pop-Rocks im Hals auf dem Dach von dem Auto, das finde ich relativ effektiv. Natürlich, du denkst halt erstmal, jetzt haben wir eben auch wieder so eine Scream Situation, ne, und wie die, keine Ahnung, die der Mörder kommt dann irgendwie durch den Kofferraum oder sowas in der Richtung und quietscht halt ein bisschen auf dem Dach rum und sowas und dann erfahren wir, ups, nein, es ist halt Damon, der da gerade stranguliert wird und überhaupt diese Idee, dass eben Elisha Woods Figur sich retten muss, um dabei im Prinzip Damon umzubringen.
Ja.
Das ist schon, das ist perfide und das fand ich schon, das ist eine sehr unangenehme Vorstellung, sehr unangenehme Situation. Da kommen wir natürlich genau an das, was du vorhin gesagt hast. Eigentlich müsste Natalie halt deutlich, deutlich traumatisierter sein von dieser Situation.
In meinem Kopf funktioniert es besser als in der Art, wie es präsentiert wird. Weil tatsächlich, wenn ich das weiter denke, Kopfkino ist da ganz groß und durchaus auch wirkungsvoll und es wirkt schmerzhaft, wenn ich es jetzt wieder angucke und wieder und ich habe es jetzt, wie gesagt, glaube ich, mindestens zum dritten Mal gesehen, fällt mir eben auf, der Film ist doch vergleichsweise blutleer.
Ja,
also da hätte man deutlich mehr zeigen können.
Genau, aber eben auch gleich der ganze Anfang, wie Brad Dourif macht halt eine ganz, ganz große, ganz, ganz große Show. Wenn eben hier Michelle, also Natalies alte Freundin, auch das ist halt natürlich, das ist eben auch nichts Neues. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob das eben, so wie das auch gedreht ist, ob das so eine Art Visualisierung einer Urban Legend ist, die dann eben Robert Englund in seiner Vorlesung irgendwie erzählt oder sowas, weißt du? Hm. Der Typ auf dem Rücksitz und sowas. Aber es funktioniert eben sehr, sehr gut. Das ist, das ist auch mit der Axt durchs Fenster und so, das ist schön gedreht.
Ich wünschte, der ganze Film wäre so. Das war so ein bisschen mein Bedauern, weil der Vorspann, die Musik ist toll, Brad Dourif ist großartig, das Setting, verregnete irgendwie Tankstelle mit einem Nirgendwo, toll.
Nochmal, es gibt eben auch andere Sachen, die ich eben wirklich ganz cool fand, also dass ich Toschs Abgang eben, das arme kleine Grufti-Mädchen, das da irgendwie stranguliert wird und Elisha Wood denkt halt, die hat mal wieder Sex und legt sich daneben. Das ist, nochmal, der Film hat echt perfide Ideen. Und diese perfiden Ideen sind etwas, was mir tatsächlich im Kopf geblieben sind, obwohl ich ihn nur ein einziges Mal gesehen habe vor 20 Jahren oder länger. Und dafür muss ich sagen, dass diese Sachen, die funktionieren auch heute noch sehr gut und sie sind sehr gut inszeniert und sie sehen sehr, sehr gut aus und sie, vielleicht ist Kopfkino das richtige Wort, weil ich finde, das sind wirklich unangenehme Vorstellungen. Auch Tara Reeds Verfolgungsjagd ist adäquat spannend und so mal klassisch gemacht. Also gerade wenn ich das vergleiche mit hier dem Orakel, was wir letzte Woche hatten, sieht eben hier Brenda mit Axt hinter ja. Tara Reed doch etwas bedrohlicher aus, alles in allem.
Ja. Ja, findest du? Okay.
Ich finde schon, ja. Auch hier die ganze, diese Pop-Rocks und was ist das, Abflussreiniger oder so ist Nummer, die,
also richtig,
die ja. mit der Michael Rosenbaum.
Dieses ganze Urban Legends-Ding gibt auch die Mörderin, also Brenda, gegen Ende des Films ziemlich auf. So, dann macht dann einfach, was sie will.
Richtig, aber auch das, es funktioniert recht gut. Klar, diese, klar, wenn er am Telefon dann die Treppe hochgeht und ihm sagt irgendwie, ich weiß, welche Legende du jetzt gerade meinst und nee, das ist er gar nicht und dann ist der Hund im in der Mikrowelle und so. Da ist natürlich auch wieder Scream ganz groß dahinter. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, das sind schon die Momente, die mich als Zuschauer jetzt beim zweiten Mal sehen, durchaus, ich weiß nicht, ansprechen, fordern. Ja,
warum nicht? Klar. Klar.
Also ich habe schon das Gefühl, über diese Momente, da nicht, dass der Film wirklich eine eigene Ästhetik oder eine eigene Art der Präsentation entwickelt, aber er kriegt mich halt schon.
Ja, klar.
Und deswegen kann ich ihm auch nicht sagen, dass er mir da nicht gefallen hätte. Ganz im Gegenteil, er gefällt mir halt heute besser als damals.
Ja.
Es ist sicherlich ich würde sagen, es ist sicherlich nicht einer der Filme, die ich in den nächsten 5 Jahren wieder gucken werde.
Es gibt ja auch legitime, nachvollziehbare Gründe, warum dieses Subgenre des Horrorfilms, der Slasher-Horror, nach dem 10-kleinen-Indianer-Prinzip knapp 10 Jahre so gut funktioniert hat. Sagen wir mal, von späte 70er beginnt bis 86, 87, bis dann so das Genre einfach ein bisschen verblühte, bis dann eben Scream um die Ecke kam und das Ganze revitalisierte.
Ja.
Das funktioniert schon, klar. Und im Grunde ist es eben einfach nur, ja, Geisterbahngrusel, indem du eben auf die nächste Attraktion ständig wartest. Und du weißt im Grunde ziemlich genau, was passiert und erfreust dich an den minimalen Variationen, die dir eben der jeweilige Film bietet. Und das kann eben Urban Legend auch ganz gut. Ich denke einfach nur, einziges Bedauern des Großes ist eben, dass über allem hängt, ist, dass die Thematik so viel mehr geboten hätte und der Film sich das nicht wirklich zunutze macht. Aber vielleicht reden wir eines Tages über Urban Legend 2. Urban Legends, Plural, Final Cut, und der macht's besser. Ich wollte zumindest da nicht nochmal kurz erwähnen, hier die eine einzige Token Black Person in diesem sehr, sehr weißbrotigen Film.
Ja, ja.
Also es gibt kaum einen weißeren Film als diesen.
Es ist tatsächlich so, dass ich am Ende sehr erschrocken war, als auf einmal der schwarze Student dann noch saß.
Stimmt, ich dachte, oh, was macht er hier? Meine Güte, wird er irgendwie, weiß nicht, was machen die, wenn die anderen nachts ihre Kapuzen aufziehen und die anfangen, die Kreuze anzuzünden? Also. Aber nee, es gibt doch eine Wachschutzfrau, eine Frau
von Wachschutz. Rent-a-Cop, ja.
Reese, gespielt von Loretta Devine, die dann auch Coffee gucken darf.
Also, genau, ein bisschen Pam Grier noch mit dabei und so,
Interessante Wahl, also es ist diese nette Art von Rassismus, die man leicht verdauen kann.
Es ist tatsächlich, ich meine, immerhin, muss man ja ganz ehrlich sagen, immerhin funktioniert es dahingehend ganz gut. Ich meine, Pam Grier ist halt einfach eine große Ikone. Wenn man sich halt schon eine sucht, dann ist man da jetzt nicht so ganz falsch.
Ja, klar. Und ein Jahr zuvor kam Jackie Brown raus.
Wollte also, gerade sagen,
auch das kommt ja auch Karriereauftritt. Ja.
Genau darauf wollte ich hinaus. Aber eben dann zu zeigen, dass Reese eben versucht, ihrem Idol halt praktisch nachzueifern, dabei erst einmal scheitert und dann letztendlich ja dann doch zumindest dabei helfen kann, den Tag zu retten und eben noch verletzt wird und so. Das rehabilitiert natürlich dann die Figur auch ein kleines bisschen. Aber es ist schon, Token ist schon das richtige Wort, ja.
Ja, lass uns zum nächsten Film gehen.
Wir gehen gerne zum nächsten Film. Ansonsten, wie gesagt, also ich so alle 20 Jahre kann man Urban Legends mal gucken. Also,
das ist gut gesagt. Und da gehe ich sogar mit, auch wenn der Film nicht gut ist. Aber alle 20 Jahre, absolut. Stimme ich dir zu. Dafür reicht's. Öfter als alle 20 Jahre sollte man alinafox.de besuchen, weil man da was finden kann, Daniel.
meine Comics kann man da finden. Vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Ja, ich bin ein Comiczeichner und habe natürlich eine eigene Webseite, auf der ich die Sachen präsentiere. Und auf mehrfox.de kann man Sachen lesen über die Figur, kann sich ein paar Seiten schon mal vorab angucken. Man kann aber natürlich auch den Shop besuchen und dort findet man alle bisherigen erschienenen Hefte. Auch ein paar Sammelbände, also zum Beispiel der aktuelle, in dem die ersten 5 Hefte drin vereint sind, aber eben auch andere ältere Ausgaben und Hörspiele kann man da auch noch finden und Artbooks und so eine Geschichten. Würde mich freuen, wenn die eine oder der andere mich da mal besuchen würde und mir vielleicht was in den Einkaufswagen quasi packt.
Also sich selbst in den Einkaufswagen packt. Und
was?
Dir dann durch Geld
Achso, schickt. Ja. Genau. Ansonsten wären wir ja bei Jackass. Über den können wir auch mal reden.
Man kann dir natürlich auch was in den Einkaufswagen packen und in den Einkaufswagen vor die Haustür rollen. Und wenn da ganz viel Geld drin ist, dann ist das auch okay. Dann nimmst du bestimmt diesen Einkaufswagen auch sehr gerne.
Ja, aber natürlich.
Genauso wie ich. Also, und dafür gibt es ja zum Beispiel auch Bonus-Episoden. Wie die letzte zu Ghostbusters, aber eben auch die Bahnhofskino Extended Edition, Spielfilm ABC des Films und die anderen Spin-Off-Formate des Bahnhofskinos. Und wer uns unterstützen will, Daniel und mich und alle Menschen, die noch an diesem Format dranhängen, der gehe zu patreon.com/bahnhofskino oder steady.fm/bahnhofskino und kann dort eine Freundin oder Freund hochoffiziell des Bahnhofskinos werden und uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen und kriegt dafür das ein oder andere Goodie. Ja, das wollte ich sagen. So. Drop Dead Gorgeous. Ich glaube, ein Film, zu dem du substanziell mehr zu sagen hast als ich, denn ich habe quasi keine Historie mit dem Film, aber ich bin sehr gespannt darauf, wie du auf den Film gekommen bist und was deine persönliche Geschichte ist. Gnadenlos schön.
Ja, also ich bin dazu gekommen. 1999 war ein relativ gutes Filmjahr für mich. Ich war sehr, sehr häufig im Kino. Ich meine, ich war ja sogar in Los Angeles, damals hier Pepsi Dose 1 zu sehen, ein halbes Jahr bevor er in Deutschland gelaufen ist und sowas. Also ich war sehr hinterher, was so eine Sachen angeht. Und 1999 war auch das einzige Jahr, in dem ich wirklich exzessiv beim Fantasy Filmfest anzutreffen war. Hab da relativ viele Dinge gesehen, also zum Beispiel Blair Witch, hat das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, habe ich da gesehen. Aber ich glaube, der Film, der mir am allermeisten im Gedächtnis geblieben ist. Und der war halt irgendwie, keine Ahnung, so ins absolute Nachtprogramm versteckt worden, war eben halt Drop Dead Gorgeous. Und ich wusste von dem Film gar nichts. Gar nichts. Ich war mal mit ein paar Leuten da und die wussten ein bisschen mehr und waren eben auch ganz heiß drauf. Ich glaube, ich war der Einzige, der ihn wirklich gut fand. Aber ich hatte ein Mordsvergnügen bei diesem Film, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei den anderen Filmen, die ich halt in diesem Fantasy-Filmfest-Jahr gesehen habe, war ich halt bei Weitem weniger begeistert als alle anderen. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Blair Witch Project. Aber Drop Dead Gorgeous, den fand ich halt immer toll. Und ich habe mich immer geärgert, dass der nie größer rezipiert wurde oder aber auch einfach nur wirklich erhältlich gewesen wäre. Also ich habe so das Gefühl, der Film ist gekommen und gegangen und irgendwie verschwunden. Ich habe mir jetzt angelesen, dass er wohl in Amerika mittlerweile so ein leichtes Cult-Following bekommen hat, wohl gerade aus der Queer-Community, was ich total nachvollziehen kann im Übrigen, dass hier Allison Janney, meinte wohl, sie wird häufiger auf diesen Film angesprochen als auf The West Wing. Was ich ziemlich großartig finde. Ich weiß.
Aber, nicht von mir. Ich mag The West Wing.
Ich mag The West Wing auch. Durchaus sehr, sehr gerne. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vergessen, dass sie in dem Film hier ist. Ja. Aber genau. Aber mir ist er halt immer in guter Erinnerung geblieben, auch wenn ich ihn genauso wie Urban Legend nur ein einziges Mal vorher gesehen habe, soweit ich mich entsinne. Es kann sein, dass ich mir einfach mal ausgeliehen hatte, weil er vielleicht doch mal irgendwie auf Video erhältlich war oder irgendwie mal bei Arte lief oder so. Aber genau, also ich hab ihn jetzt eben auch schon lange nicht mehr gesehen und was soll ich sagen? Ich hatte wiederum ein Mordsvergnügen bei diesem Film. Einen unglaublichen Spaß dabei. Ich finde den rattendoll.
Das wird ein gutes Gespräch. McFly hat den Inhaltsserver geschrieben bei der UFDB und er oder sie schreibt dich.
Ist jemand zu Hause?
Bitte?
Ist jemand zu Hause, frage ich.
Du weißt doch, ich bin nicht so schnell. Wir sollten Gags üben vorher. Ein Dokumentarteam zieht in ein kleines Kaff im ländlichen Montana, um von der Vorausscheidung eines landesweiten Schönheitswettbewerbs zu berichten. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und einige Kandidaten, allen voran die makellose Becky Ann und ihre ehrgeizige Mutter, die den Wettbewerb einst selber gewannen, scheinen für den Erfolg über Leichen zu gehen. Einen ganz anderen Charakter besitzt die nette Amber Atkins, die in ihrem normalen Leben Leichen schminkt und sich mit ihrer alkohol- und nikotinabhängigen Mutter herumschlagen muss. Doch die anderen 6 Kandidaten wollen ebenfalls um jeden Preis gewinnen. So gilt es auch, die Sympathien der 4-köpfigen Jury auf sich zu ziehen. Der Film ist hochprominent besetzt, prominenter besetzt als Urban Legend, der auch schon nicht ohne war. Wir haben Kirsten Dunst als Amber, Ellen Barkin als ihre Mutter, Allison Janney bereits erwähnt als Loretta, die Freundin der beiden.
Genau, Nachbarin und, genau. Und mütterliche Freundin, kann man sagen.
Und überhaupt
größere Rolle als Ellen Barkin, aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe auch Allison Janney und ich war happy darum, dass sie eben präsenter ist als Ellen Barkin hier. Denise Richard spielt damit Kirstie Alley, Brittany Murphy, Amy Adams, also richtig, richtig große Stars Mindy mittlerweile.
Mindy Sterling ist mit dabei.
Ja.
Sam McMurray.
Ja.
Ich muss immer seinen Namen nachgucken, aber ist eben auch so ein Gesicht. Ja. Der hat den Chef von Chandler gespielt bei Friends oder den Kollegen von Clark Griswold im Weihnachts Chevy Chase Film und so. Mhm. Also auch so ein Gesicht, das man halt ganz, ganz viel sieht. Und auch ansonsten auch in den Nebenrollen sind eben auch ganz viele Leute, die man halt zumindest kennt oder schon mal gesehen hat. Also auch Leute, deren Namen ich halt auch echt nachgucken musste, die aber dann eben, was ich bei Final Destination mit dabei waren oder bei Californication und sowas. Und natürlich nicht zu vergessen Adam West.
Ja.
Adam West setzt sich ganz am Anfang ein Denkmal für 2 Minuten. Und was ich auch ganz interessant fand, Will Sasso. Hm. Auch ein Name, der mir so nicht bewusst ist, aber ein Gesicht, das man kennt, dessen, ich glaube, größter Kinofilm zumindest die Kinoversion von den 3 Stooges war.
Okay.
Die vor vielen, vielen Jahren die Ferrelli-Brüder gemacht hat.
Okay. That Guy, alles klar.
Ja, genau, That Guy.
Den Film hat doch keiner gesehen, glaube ich.
Der Barkeeper bei How I Met Your Mother, aber ja, klar. Mm-hmm.
Ja. Ja, über seine Figur Hank wird zu reden sein.
Da wird es auf jeden Fall zu reden sein. Wobei ich finde tatsächlich den Vergleich zwischen Hank und Curly gar nicht so uninteressant. Aber ja, bitte.
Ich bin kein Three Stooges Aficionado oder Kenner zumindest. Also Aficionado schon im Sinne von, ich mag die Serie, die alte, aber ich, Parallelen zwischen Hank, dem Zitat Retard hier und Curly kann ich nicht ziehen. Also zumindest keine offensichtlich.
Ah, doch. Aber später vielleicht.
Interessant, das ist auch, glaube ich, schon alles, was ich zu dem Film zu sagen habe, denn ich habe keine ausgeprägte Historie mit dem Streifen. Ich habe ihn auf DVD oder VHS gesehen, muss früher 2000er gewesen sein und ihn, glaube ich, einfach vergessen. Kann auch sein, dass ich ihn im Fernsehen geguckt habe. Ich habe keine tatsächliche Erinnerung daran, außer eben diejenige an meine letzte Sichtung, die vor 2 Tagen war und bei der ich relativ schnell merkte, ach, den kennst du doch. Hm. Weil immer wieder Szenen vor mir erschienen, die mir sehr vertraut vorkamen und ich auch einige Pointen schon voraussagen konnte. Und als Adam West aufschlägt, was in Minute 1 ist, dachte ich mir gleich, ach, das ist der, wo Adam West ein Cameo hat. Und dann gleich dieses unpassende ADR da reingrätscht und ihm irgendwas in den Mund legt, was er gar nicht sagt. Und dann passierte das eben auch. Und daran erkannte ich habe den Film gesehen. Ich konnte mich allerdings an die wenigsten Sachen erinnern. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass einfach viele der Menschen, die mitgespielt haben in dem Film, jetzt mal abgesehen von Ellen Barkin und Kirstie Alley, die eben damals schon veritable Stars waren, einfach damals keine Stars waren. Und deswegen ist mir auch vieles davon nicht so im Gedächtnis geblieben, weil Kirsten Dunst hatte eben schon Interview with a Vampire gemacht, den ich aber zum damaligen Zeitpunkt nicht gesehen hatte. Ah. Denise Richards war mir noch bekannt, aber Amy Adams zum Beispiel, die heute ein Riesenstar ist, und einige andere. Ja,
Brittany Murphy hatte natürlich ganz, ganz großen Auftritt in Clueless ein paar Jahre vorher.
Den ich aber auch nicht gesehen hatte zum damaligen Zeitpunkt.
Ah, okay. Na klar. Also mir ging es anders. Also Amy Adams, klar, darüber hatte ich mich jetzt auch gefreut und gewundert gleichermaßen. Aber natürlich, also als ich den gesehen habe, ich kannte natürlich Austin Powers schon, hatte Mindy Sterling als Frau Verbissener schon erkannt. Ja. Kirstie Alley natürlich und Ellen Barkin ebenfalls natürlich. Kirsten Dunst war mir zu dem Zeitpunkt auch, also hauptsächlich tatsächlich aus Interview with a Vampire bekannt, aber auch aus Little Women.
Ach, der Gillian Anderson-Adaption, da war sie dabei. Die muss ich auch mal gucken, ja.
Genau. Und Denise Richards, ja, Wild Things hatte ich vorher schon gesehen.
Du, ich hatte auch Starship Troopers gesehen. Also die, sie kannte ich in- und auswendig zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Starship Troopers hatte ich damals noch nicht gesehen. Aber sie war mir halt natürlich ein Begriff. Und wir hatten Brittany Murphy natürlich aus wie gesagt, Clueless und so. Also ich, als ich den Film damals gesehen habe, bin irgendwie wirklich sekündlich, habe ich gedacht, ach, ne, ist doch und Mensch, ist ja und so. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil und abgesehen davon, dass eben viele von den Leuten halt veritable Stars geworden sind oder zumindest eben zeitweilig eine gute Phase hatten und so, freue ich mich halt über die unglaubliche Bösartigkeit dieses Films. Mhm. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, ob mir ein Film einfällt, der so fies ist, so gemein, so abgründig und gleichzeitig aber auch sympathisch und witzig, zumindest aus meiner Sicht. Also es gibt natürlich, wir hatten ganz kurz ja mal drüber nachgedacht, ob wir, zumindest stand ja mal erwähnungstechnisch im Raum, über Man Bites Dog den damit paaren, einfach weil diese Idee einer Dokumentation über einen wirklich abartigen Menschen da ja ganz gut passen würde. Aber den zum Beispiel mag ich halt überhaupt nicht. Und der macht mir kein gutes Gefühl. Mhm. Und ich habe hier beim jetzt wiederholten Sehen von Drop Dead Gorgeous, ich habe viele, viele, viele Male wirklich lauthals gelacht, was mir sehr, sehr selten passiert. Mhm. Und gleichzeitig dachte ich bei mir, ach, ist das alles gemein. Meine Fresse, ist das fies. Das macht mir einen unglaublichen Spaß.
Ich muss mich ein bisschen sammeln, weil ich habe tatsächlich jetzt, meine Seherfahrung war sehr ambivalent, weil ich hatte tatsächlich auch hier unter Spaß, ich hatte aber auch ganz oft echt richtig, richtig Zoff innerlich mit dem Film. Also ich habe, der mich stellenweise auch richtig, richtig verärgert, aufgrund seiner für mich oft fragwürdigen Ideologie, einfach Haltung, die er hier und da zeigt, weil ich mich auch immer gefragt habe, was ist jetzt tatsächlich Satire? Was ist ein zynisch-sarkastischer Blick auf dieses ganze, auf diese ganzen Mätzchen, die man eben in den USA betreibt, um diese Schönheitswettbewerbe, die ja komplett verlogen sind, was der Film eben auch offenbart schon ab Minute 1. Das ist ja einfach ein Statement, was er ganz zu Beginn macht. Und im Grunde ist einfach der Film ein 90-minütiger Versuch, eben diese These auch zu beweisen. Und das tut er sehr eindrucksvoll. Und auch sehr oft sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ich finde den Cast extrem gut. Ungleich jetzt zu Urban Legends, wo ich hier und da schon dachte, naja, da ist auch eben mal der ein oder andere schauspielerische Aussetzer, aber vielleicht auch einfach, weil das Drehbuch nicht da ist, hatte ich hier zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendjemand aus der Rolle fällt. Mhm. Die sind alle hervorragend. Ich hatte ein bisschen Probleme jetzt auch Kirsten Dunst angesichts ihrer Karriere, die sehr darauf fokussiert ist, genau wie Amy Adams Karriere, sehr wegzugehen von diesem konventionellen Hach, ich bin blond und sehe gut aus Typen, eher zu, ja, ich mache jetzt Arthouse-Filme und anspruchsvolle Serien für HBO, sie so als potenzielle Schönheitskönigin wahrzunehmen, also gerade Kirsten Dunst, mit der ich eben sowas verbinde wie jetzt die zweite oder dritte Staffel von Fargo oder Melancholia oder Interview mit einem Vampir, also nicht so klassische, einfach jugendliche Starrollen, wie das, was man eben in Urban Legends sieht oder das, was woraus Denise Richards sich eine Karriere geschneidert hat.
Ja.
Da muss ich so ein bisschen Abstand einfach zu gewinnen zu dem, was ich mittlerweile über sie weiß. Aber sie alle machen ihre Sache gut. Mir war es hier und da einfach so ein bisschen zu gemein und nicht treffend genug in seinem Humor. Weil ich glaube einfach so, die Person, die das trifft, und da wird ja auch irgendwie jede psychische und körperliche Erkrankung auch irgendwie durch den Kakao gezogen, von Anorexie über Menschen mit der körperlichen Behinderung zu psychischen Krankheiten, das ist mir teilweise schon so ein bisschen sauer aufgestoßen. Und ich habe mich eben auch gefragt, bin ich das einfach, der mittlerweile, also, ja, natürlich, hypersensibilisiert ist, weil ich eben auch in einem Umfeld arbeite mit Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen, dass mich das einfach richtig anzeigt, wenn ein Mann zum 20. Mal als Retard bezeichnet wird. Und das Schlimmste ist hier für einen Vater, dass seine Tochter rausschreit, und übrigens, dein Sohn ist schwul, schwul, er ist schwul. Und ich denke mir, ja, das war 1999 vielleicht lustig, aber richtig, damit kannst du mir heute nicht mehr kommen.
Absolut.
Das, aber es gibt auch vieles, was ich mag. Also und Alice und Jenny gehört dazu. Und ich komme dazu auch.
Ja, aber ja, natürlich. Aber ich möchte das überhaupt gar nicht nehmen, weil es ist mir auch durch den Kopf gegangen, natürlich, klar. Ich finde auch, und jetzt kommen wir vermutlich, lass uns den Elefanten im Raum wegräumen, ich finde Hank auch nicht, ich finde ihn nicht lustig. Ich finde es ziemlich gemein, was sie mit der Figur machen. Ich finde auch Will Sassos Spiel, das ist sehr, sehr, sehr klischeebeladen, das ist sehr Hollywood. Ich habe mich ab und an mal gefragt, ob sie das gemacht haben, um es zu entlarven. Habe mich darauf geeinigt, nein, sie wussten es nicht besser und fanden es eben auch tatsächlich ganz lustig. Und Retard war eben, genauso wie Gay im Übrigen, ja durchaus eine gängige Beleidigung in jenen Tagen. Ist nicht die allerbeste aller Entscheidungen gewesen.
Sie hätten es aber alles retten können mit einer Szene, in der einer der Figuren, die ihn eben beleidigt, so eine Come-Uppance erfährt. Und einfach. Aber das passiert einfach nicht. Leute beleidigen ihn noch und nöcher, es wird nur auf ihm rumgetreten und damit endet der Film.
Es ist jein. Also grundsätzlich denke ich mir, ja, in Bezug auf die Figuren, das ist richtig, aber der Film entlarvt sich natürlich schon so ein bisschen selber, indem er dann da eben diese Texteinblendung halt bringt, in der steht, dass sie sich, dass sie jetzt im Zuge einer Dokumentation halt nicht ins Geschehen eingreifen wollen. Und da denke ich so bei mir, das ist genau das Problem, das ihr hier in dem ganzen Film habt, bei all den Dingen, die da passieren. Und da sind ja eben auch durchaus sehr, sagen wir mal, sehr, sehr Monty Python-ige Momente drin, wie wenn eben mal die junge Dame, die immer an allem gewinnt, dann hinter einen Berg fährt und ihr Trecker explodiert und sowas.
Ja, klar.
Da muss sie halt sehr an irgendwie How Not to Be Seen denken und sowas. Aber ja, also Will Sasso, deswegen sagte ich aber auch gerade, das, was er da tut, ist im Prinzip eine Darstellung, sagen wir mal, irgendwo zwischen hier What's Eating Gilbert Grape, also hier Dingenskirchen, wie ist er noch gleich, Leonardo DiCaprio.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen Rain Man oder sowas noch mit dabei.
Sean Penn in I'm Sam oder so.
Ja, sowas, mein linker Fuß und wie die alle heißen. Aber vor allem sehe ich eben vielleicht auch so jetzt im Retro-Wissen, dass er eben später Curly gespielt hat. Sehe ich ganz viel davon. Dieses einfach die Bewegungen, Geräusche, die er macht. Und sowas. Aber nochmal, ich glaube einfach nur aus der damaligen Sicht, weil 98 war der Ferrelli-Brüder-Film halt noch irgendwie, ich glaube, 14 Jahre in der Zukunft.
Drop Dead Gorgeous ist auch mitnichten der einzige Film dieser Zeit, der das gemacht hat. Es gibt ja auch vergleichbare Szenen in Verrückt nach Mary oder sowas. Ja,
oder denke mal an das, was sie, haben wir schon wieder Scream, was sie aus Dewey gemacht haben im Scary Movie und sowas zum Beispiel.
Er hatte eben nicht diesen dokumentarischen Anspruch, den dieser Film ja auch nicht wirklich hat, aber es soll eine Variation der Realität darstellen und es sind Figuren, die, so überzeichnet sie sind, so oder so ähnlich wahrscheinlich wirklich existieren, wohingegen eben Hank eine Figur ist, die ja ungefähr so nah an der Realität ist wie die Vorlesungsszene in Urban Legend an wahren Universitätsszenen.
Vermutlich hast du recht, aber es ist natürlich auch so, dass sie sich eben ja sehr, sehr stark, und das macht natürlich gleich die erste Szene fest, dass sie sich eben im Prinzip das Recht rausnehmen, auf allem rumzutrampeln. Nichts, aber auch gar nichts ist heilig in diesem
Film. Ja, lass uns über andere Sachen reden. Ja.
Und da wird eben jede Form von verlogenem Umgang wird eben persifliert, entlarvt, überspitzt und eben für Cringe-Momente im Prinzip benutzen. Man denke an die beiden japanischen japanische Einwandererpärchen, das eben das kleine rothaarige Mädchen adoptiert haben und so. Und du hattest ja schon die Vorjahresgewinnerin mit Bulimie erwähnt und so. Also der Film ist gar nichts heilig. Und das macht aber auch die Sache für mich durchaus eben so als Gesamterfahrung so spannend. Weil ich einfach denke, es ist wirklich erschreckend, worauf sie, also was sie andocken und was sie eben tatsächlich machen. Die Frage, die du vorhin gestellt hast, darauf wollte ich eigentlich für euch hinaus, nämlich ihre Politik, ihr Statement, ihre Sicht auf die Dinge, ist, glaube ich, genau diese. Nämlich, dass quasi jeder das Recht hat, verarscht zu werden, mehr oder weniger.
Ja, natürlich.
Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass der Film ja, sagen wir mal, Sympathien hat für bestimmte Leute. Ne? Sehen wir also natürlich gerade die Atkins nebst Loretta Figuren, die eben ja auch unglaublich vorgeführt werden. Hm. Und gleichzeitig sind wir aber so dicht an den Figuren dran, dass wir sie alle sehr mögen.
Ja, sprich für dich selbst. Entschuldigung.
Ja, wollen wir das jetzt jedes Mal nach jedem Satz sagen? Oder? Genau, aber es ist eben eine Figur wie Loretta könnte eben rein theoretisch eben auch für einen Haufen billiger Trailerpark-Schlampenwitze herhalten. Und das tut sie. Das tut sie in gewisser Weise. Und gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass sie eben so eine mütterliche Freundin halt für Amber ist und eben mit ihr da durch die Gegend zieht und sie halt unterstützt, wo sie kann, auf ihre Art und Weise. Ja, und wir sehen aber eben auch zum Beispiel die Tragik eben von einer Figur eben wie Annette, also Ellen Barkins Figur, aber wir sehen sie überspitzt. Wir sehen halt diese Problematik, dass eben sie ja eben auch als Schönheitskönigin angetreten ist und glaube ich sogar gewonnen hat, aber eben trotzdem halt in einer Stadt wie dieser, in der eben die Kirstie Alleys das Sagen haben, eben trotzdem weiterhin halt in diesem Trailer da leben muss und irgendwie Dauer raucht und Dauer säuft, sodass, wenn der Trailer dann in die Luft fliegt, eben sogar die Bierflasche in ihrer Hand irgendwie quasi mit ihrer Hand verschmolzen ist, was tatsächlich eine sehr, sehr ein tragischer Moment ist. Und der dann aber wieder gebrochen wird. Und wenn Loretta zu ihr sagt, sie soll noch mal gucken, ob noch irgendwie ein Schluck drin ist. Ich applaudiere diese, ja, fast schon Chuzpe, würde ich es nennen, sich halt komplett nicht zu entblöden, wirklich alles auf die Spitze zu treiben. Und gerade eben natürlich diese Verlogenheit, diese Falschheit, das Billige halt von solchen Pageants, inklusive diesem Schwan, auf dem Denise Richards dann halt endet. Das ist, ich finde das einfach ganz, ganz, ich finde das so großartig wie nur was. Im Übrigen sowieso, Denise Richards ist sich auch nicht zu blöd für gar nichts.
Ja,
ist wundervoll. Wenn sie mit dieser Jesus-Puppe tanzt, ist wunderschön.
Es ist ein schöner Moment. Ich mag auch Denise Richards wie alle in diesem Film. Also sowieso der Cast ist mir erstmal grundsympathisch und die machen auch ihre Sache gut. Mir fällt es auch rückblickend, und wir haben über relativ viele Filme mittlerweile gesprochen, in denen Denise Richards auch mitspielt. Den Bond, über Wild Things, über Starship Troopers. Richtig. Eben jetzt diesen hier. Und hier fällt es mir besonders auf, dass es im Grunde ihrer Rolle gut steht, dass sie deutlich zu alt ist für die Rolle, die sie spielt. Also sie war ja schon Denise Richards Ende 20, als sie das hier machte, richtig, deutlich älter als die meisten Jungdarstellerinnen. Und es passt ganz gut, weil sie hat dadurch irgendwie auch so eine feiste, schon so ein bisschen abgenutzte Erscheinung. Also sie wirkt einfach plastiliner als die meisten anderen Figuren, die ihr auftauchen, ja, die noch mehr so unschuldig und unberührt und tatsächlich auch überzeugend in ihren Rollen wirken als jugendliche Schönheitskönigin. Und das passt doch einfach ganz gut, weil sie eben auch schon so hier als Antagonist, als Gegenspieler für alle anderen aufgezogen wird, inklusive ihrer Mutter Kirstie Alley. Auch das ist gut. Ich wollte dem Film echt eine Chance geben. Er hat mir jetzt summa summarum leider nicht gefallen. Es ist geschenkt. Ich habe natürlich aber jetzt auch ein bisschen meine Bubble geschielt, auch so auf kritische Stimmen, damals wie heute, und habe eben gesehen, dass der Film schon in der kleinen Nische, die er hat, in dem kleinen Fandom, den er hat, eigentlich eine relativ große Popularität besitzt und die meisten Menschen, die ihn gesehen haben, eben relativ hoch bewerten. Und habe mich gefragt, woran das liegt. Und dann auch versucht für mich einfach die Momente zu finden, die gut funktionieren, oder zu sehen, was offenbar der Großteil der Leute, die diesen Film guckt, auch darin sieht. Und dann festgestellt, also für mich auch nochmal, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich auf den Film zurückblicke, jetzt auch mit ein bisschen zeitlichem Abspann, ich habe ihn gestern geguckt, es gibt unglaublich viel, was darin funktioniert. Ich glaube, wenn er fokussiert auf sein zentrales Anliegen, nämlich diese ganzen Pageants und das Volk darum, die Klientel darum vorzuführen, ist er wunderbar. Ich glaube, wenn er abdriftet und sich so an der irgendwie Themen und Figuren an der Peripherie dieses Geschehens zuwendet, funktioniert er für mich nicht mehr so gut. Und es geht eben, ich glaube, ich habe immer dann ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, der Film tritt eben nach unten. im Fall dieser Pageants und dieses Konzerns, dieses Beauty-Konzerns, der dahinter steht und irgendwelcher Bible-Belt American Moms, die da irgendwelche patriotischen Loblieder singen auf diese Art von Veranstaltung, da tritt er eben tatsächlich nicht nach unten. Da tritt er eben auf sowieso eine bereits Klientel, privilegierte, weiße, mittelständische oder wohlhabende Klientel, die sich eh von Gott und der Welt nichts sagen lassen oder nur von Gott. Aber wenn er eben anfängt, auf irgendwie ein anorektisches Mädel im Krankenhaus runter zu gucken und irgendwie Witze darüber zu machen, dass sie Haarausfall hat, dann denke ich mir eben so, ich weiß, es ist gemein und es ist irgendwie, es passt zur Agenda dieses Films.
Aber das tut der Film ja nicht.
Nein?
Das tut er nicht. Er macht sich nicht lustig darüber, dass das Mädchen Anorexie hat oder dass ihr die Haare ausfallen. Der Film macht sich darüber lustig.
Es gibt mehrmals lustige Schilder, dass es einen Anorexieflügel gibt in diesem Krankenhaus. Ist das nicht lustig machen?
Nein, das ist es nicht.
Okay.
Der Film macht sich darüber lustig, dass das nicht ernst genommen wird. Mhm. Dass das ein ganz dringender Faktor ist, genau in dieser von dir gerade beschriebenen Szenerie. Mit den ganzen, also mit diesen Pageants und mit der Kosmetikindustrie. Mhm. Dass das Mädchen, das halt im letzten Jahr gewonnen hat, offenkundig so kaputt gemacht wird von genau dieser Industrie, der eben so eine vermeintlichen bibeltreuen Christen wie eben halt Gladys Lehman oder Iris Clark, die kein gutes Wort für niemanden übrig haben und eben intrigieren wie nichts Gutes dort, dass die im Prinzip auf dem Rücken von solchen Mädchen, die eben so eine Träume haben, wie eben hier Michelle Johnson, also die aus dem Vorjahr, oder eben Amber, unsere Hauptfigur, daraus Gewinn schlagen. Später ja die beiden Mädels da von diesen State Finals oder was es ist. Da wollte ich gerade nochmal gleich drauf zukommen. Die sind ja auch, also abgesehen davon, dass sie irgendwie direkt aus Absolutely Fabulous gefallen sind ja auch so ein Indikator dafür, dass eben zu zeigen, eben wie sehr diese Szenerie korrupt ist. Und Michelle ist ein Opfer dieser Korruption. Und das zeigt der Film. Dass sie dann eben auf die Bühne geschoben wird mit Sauerstoffflasche und all diesem und Rollstuhl und all das. Das ist natürlich eine drastische Darstellung. Und ja, es ist auch eine Darstellung, bei der ich mich ebenso gefragt habe, ist sie unter Umständen ebenso irregeführt wie eben diese Hank-Figur? Entscheide mich aber eben dafür, dass es eben eine Konsequenz des anderen Gezeigten ist und vielleicht auch ein Wunsch der Filmemacher, eben ehrlicherweise an nichts ein gutes Haar zu lassen.
War das jetzt ein Wortspiel? Wenn nicht, fand ich es gar nicht so schlecht. Also weil das
nein, es war kein Bewusstes, aber jetzt, wo du sagst, bin ich ganz stolz auf mich. Ich sehe deinen Punkt. Durchaus. Aber ich entscheide mich dafür, ihn anders zu deuten.
Ich finde das vollkommen legitim. Und so inbrünstig, wie du dafür argumentierst gerade, kann ich dir auch komplett folgen. Ich habe mich nämlich aber nur immer wieder, und da ich muss gar nicht in die Reihe in Richtung psychische und physische Behinderung oder irgendwas gehen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum geht er jetzt darauf los? Was ist der Punkt des Ganzen? Und du hast zum Beispiel gerade diese Immigrantenfamilie erwähnt, die eben dieses All-American Girl adoptiert, da fragte ich mich eben auch, what's the point? Die fand ich jetzt nicht so regelrecht ärgerlich, weil ich glaube, sie nicht bösartig genug ist, um mich wirklich zu stören. Aber ich fragte mich auch, warum wird das jetzt gezeigt? Sagt das irgendwas aus?
Ja.
Oder bin ich einfach nur verwöhnt vom Kino der letzten Jahre, dass es eben politische Statements macht und seine Agenda herauskehrt und ich die Agenda dieses Films einfach nicht verstehe? Oder erklär sie mir.
Naja, die beiden deute ich zumindest so, dass, und das zeigt sich im Übrigen auch an der, sie haben ja noch eine eigene Tochter,
ja.
die ja da Japanisch redet und eben ehrlicherweise total normal aussieht.
Ja.
Ich glaube, da macht sich der Film zum Thema, dass eben diese Amerikanisierung, diese Eingliederung in eben tatsächlich diese super verlogene und kitschige, von schlechtem Geschmack durchzogene Kultur, gerade eben natürlich im Rahmen dieser Bible Belt Pageant Kleinstadt-Idylle da, dass die eben ja so etwas anrichtet quasi. Das heißt, ich glaube, da sind eben weniger die, also da ist nicht der Witz, guck mal, die beiden lustigen Asiaten, die irgendwie die amerikanische Kultur sich quasi überqualifizieren wollen. Ja. Ich glaube, der Witz ist, guck mal, wie kacke diese Kultur ist und wie aber eben man gezwungen wird, sich dazu assimilieren im Prinzip. Mhm. Oder zu lassen, assimilieren zu lassen. Und ich habe das Gefühl, dass halt relativ häufig der Blick, also weil du auch vorhin gesagt hast, nach unten treten. Ich hab mir diese Frage auch durchaus gestellt, also auch gerade natürlich bei Amber und Annette Atkins. Ich sehe da eher so etwas, so einen Ansatz wie bei My Name is Earl. Ne, dass man halt sagt, guck mal, das ist lustig, guck mal, das ist schräg, aber das sind die Figuren, mit denen wir halt am meisten Zeit verbringen. Das heißt, wir entwickeln Sympathien für die. Wir verstehen, warum das so ist, und wir verstehen halt ihre Situation besser und empfinden dadurch eine, weiß ich, Mitgefühl ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eben wir sehen ihre Situation deutlicher. Und interessanterweise mit Kirstie Alley's Familie, also mit den Lehmans, verbringen wir relativ wenig Zeit im Vergleich. Ne? Und alles, was wir sehen von Becky, Gladys und Lester, sind im Prinzip ihre Versuche, sich darzustellen. Ne? Kaum ist eine Kamera an, sind sie in ihrem eigenen kleinen Werbeblock.
Ja.
Und das ist oftmals sehr cringy. Ja, und und all das, und wird, also, was ich, keine Ahnung, das Plastiline von Denise Richards funktioniert da natürlich auch immer sehr, sehr gut, weil sie eben genau diese All-American Girl Geschichte halt so ad absurdum führt. Ähnlich wie bei Starship Troopers im Übrigen.
Wir haben oder Paul Verhoeven in der Richtung viel zu verdanken.
Ja, und Kirstie Alley, die halt, sobald sie irgendwie vor die Kamera tritt oder eben auf die Bühne später eben diese blühenden Reden schwingt, oder eben Lester, der unglaublich jovial und meistens rassistisch dabei ist. Mhm. Das ist eben, aber das heißt, also wir erfahren tatsächlich von der tatsächlichen Familiendynamik relativ wenig, außer dass die Lehmans eben offenkundig Leute sind, die man nicht mag.
Ja.
Und das aus gutem Grund. Großartig, aber im Übrigen an der Stelle mal Denise Richards Mundwinkelzuckung, wenn sie da auf dem Schwan steht und sich dann wie von Kirstie Alley wegdreht. Mhm. Toll. Tolle Gesichtsentgleisung. Und genau, aber von den Atkinsons erfahren wir halt deutlich mehr und sind halt wir sehen halt, dass, was für kaputten Verhältnissen die leben, aber eben wir sehen auch trotzdem eben ihre Sorgen, Nöte, Leidenschaften, ein bisschen Historie und all diese ganzen Sachen. Das heißt, also da wird sicherlich in ein oder anderen Instanzen nach unten getreten, wenn man diese Formulierung nehmen wählen möchte. Aber nochmal, ich ziehe nochmal den Vergleich zu My Name is Earl, bei dem man sich halt auch darüber lustig macht, wie halt Trailer-Trash funktioniert. Und gleichzeitig sind sie aber unsere Helden.
Ja, und hier ist eben niemand unser Held. Und ich glaube, da bin ich vielleicht auch Opfer meiner eigenen Erwartungshaltung geworden, in der Hinsicht, dass ich mir da einfach eine konventionellere Entwicklung der Figuren gewünscht hätte, dass am Ende eben Kirsten Dunst nicht sich am Ende als die hoffnungslose Opportunistin offenbart, sondern tatsächlich als eine authentisch sympathische Figur und eben nicht dieses Mikro aufgreift von der Reporterin, die da niederbricht am Drehort der Reportage und dann eben ihre Karriere quasi übernimmt. Also ich mir auch gedacht hätte, wieso endet das nicht mit der Texttafel, so von wegen Kirsten Dunst arbeitete dann, keine Ahnung, in der Suppenküche des Roten Kreuzes bis an ihr Lebensende oder sowas. Und es gibt einfach zu viel. Gut, das ist konsequent. Auch das, ich meine, ich muss das im Film auch positiv anrechnen. Er ist konsequent in dem Sinn, dass keine der Figuren eine nachvollziehbare Handlung vollführt. Die sind, wenn sie, die beginnen als Arschlöcher und enden als Arschlöcher oder beginnen als Loser und enden als Loser. Im Grunde sind alle Figuren immer noch die gleichen, mit der sie auch den Film begonnen haben. Also das ist in Ordnung. Da kommen keine überraschenden Handlungswertungen, in denen es dann plötzlich heißt, oh, der Typ, von dem wir nichts erwartet haben, ist plötzlich hier der große Held. Und die Dumpfbacke, von der wir irgendwie nichts mehr zu erwarten hatten, entpuppt sich als intellektuelles Genie. Nee. Aber vielleicht habe ich damit gerechnet und es mir auch insgeheim gewünscht, auch wenn es so klischeebeladen und platt ist und so weiter. Und ich bin einfach nicht damit klargekommen, dass der Film eben in jede Richtung tritt, weil ich mir immer wieder dachte, und das hat mich richtig rausgerissen, warum das jetzt? Warum ist es lustig, dass sie eine Gebärdensprache tanzt? Ich meine, welche Agenda verfolgst du damit, Film? Dass es irgendwie lustig ist, wenn Leute Sprachgebärden? Oder ich habe.
Nein, es ist
weil das ist lustig. Ja, eine authentisch nette Person, die das macht, offensichtlich. Die wirkt total lieb und putzig.
Ja, aber ich glaube, da macht sich der Film tatsächlich eher darüber lustig, dass eben. Ich meine, denk mal zum Beispiel an die Wahl zu Miss Twin Peaks. Ja. Um nochmal diese Serie aufzugreifen. Ja, wenn dann irgendwie die Plattitüden losgelassen werden bei den Ansprachen der Kandidatinnen und sowas. Bis dann Heather Graham da irgendwie mal tatsächlich was Sinnvolles sagen darf. Aber und ich glaube, genau in diese Richtung geht das eben auch. Ne? Das ist im Prinzip der gleiche Ausdruck wie eben diese albernen Amerika-Hüte, die sie dann am Ende tragen. Mhm. Ich glaube, da geht das halt wirklich ganz, ganz stark in diese Richtung, sich lustig zu machen darüber, wie eben diese Beauty-Pageants funktionieren und was für Talente dann da ausgeführt werden dafür, dass eigentlich nur Damen in Bikini präsentiert werden sollen.
Ja.
Wie wir auch an dem John Doe genannten Richter ja sehr, sehr deutlich klar gemacht wird. Mhm. Ich bin nicht hundertprozentig bei dir, wenn du sagst, dass die Figuren sich halt genau an der gleichen Stelle sind, wo sie enden, wie sie angefangen haben. Mhm. Ich finde schon, dass der Film auf der einen Seite mich halt lange Zeit so ein bisschen im Unklaren lässt, ob die süße Amber nicht vielleicht doch diejenige ist, die halt da irgendwie die Konkurrenz auslöscht. Das finde ich tatsächlich ganz clever von dem Film, dass wir, obwohl wir so dicht an ihr dran sind und ehrlicherweise auch immer das Gefühl haben, naja, also diese America's Sweetheart Nummer da, die ist doch nicht ganz ehrlich. Die ist nicht ganz so eklig wie die von Becky, aber sie ist nicht ganz ernst zu nehmen. Mhm. Und es hätte halt durchaus sein können, dass sie halt, also nicht Kirstie Alley, die alle ausrottet, sondern eben Amber das dann gewesen wäre. Und das ist halt dann nicht der Fall. Aber ich finde schon interessant, dass sich die Figur halt halt deutlich ändert, halt durch die, also sie ist relativ passiv über den Film hinaus, viele retten ihr den Hintern, ob das jetzt eben Loretta ist oder hier die Lisa von Brittany Murphy gespielte Figur, die ihr die Kleidung leiht und so, damit sie dann Stepptanzen kann. Aber wenn sie dann eben am Ende sehr enttäuscht ist von der gesamten Cosmetics-Industrie und dann eben dieses Mikrofon ergreift, quasi im Abspann, wenn man so möchte, dann habe ich das Gefühl, sie hat gelernt, also nicht zum Positiven wohlgemerkt, das ist keine positive Wendung, aber sie hat im Laufe des Films gelernt, wie sie eben in einer Welt voller Beckys und Gladyses sich manövrieren muss, wenn sie aus dem Trailer raus will. Und nun geht sie nicht über Leichen, also naja, so halbwegs zumindest nicht, sie erschießt immer selber niemanden, aber sie aus ihrer Enttäuschung heraus stellt sie fest, dass sie im Prinzip ja selbst handeln muss. Und von daher ist sie schon an einem anderen Punkt als am Anfang des Films.
Na gut, die Entwicklung habe ich jetzt nicht so gesehen. Also nicht in dieser Deutlichkeit, aber ich glaube dir einfach mal, dass sie da ist. Also tatsächlich, ich denke, wenn man darum weiß, dass sie eben nicht diese Morde begeht, ist da für mich nicht viel sichtbar. Das Einzige, was ihr so ein bisschen charakterliche Ambivalenz verleiht, ist tatsächlich der Verdachtsfall beim ersten Mal des Filmguckens, dass man eben nicht genau weiß, wer ist sie eigentlich genau und sie einfach die verdächtigste Person zu sein scheint von Beginn. Mhm. Dann ist vielleicht auch ein charakterlicher Wandel so offensichtlich, aber sie scheint eben mir von Beginn an sehr ambitioniert zu sein, einfach ihrem eigenen Umfeld und ihrem vermeintlichen Schicksal, das sie eben mit sich herumträgt, wie den Klotz am Bein, weil sie eben aus einer Familie kommt, Papa weg, Mutti säuft. Da scheint sich für mich nicht so wahnsinnig viel zu ändern. Aber vielleicht ist es einfach auch verbunden, diese Wahrnehmung mit meiner mangelnden Sympathie für die Figuren. Weil ich eben die ganze Zeit davor saß und dachte, warum muss mich das jetzt alles interessieren? Vielleicht auch einfach, weil ich den Film gesehen habe und ich dieses Mockumentary-Format ein sehr anspruchsvolles finde. Ich gebe ganz wenig gelungene Beispiele für diese Stilform, weil ich glaube, sie auch unglaublich schwer zu halten ist, einfach die Spannung und die Comedy zu halten für 80, 90, 100 Minuten. Mhm. Und ich mir erwartet hat, dass das Ganze ein bisschen diverser wird thematisch, aber eben in eine andere Richtung gehen. Nicht so viele Protagonistinnen zu haben, wie es hier der Fall ist, nämlich unzählige, bestimmt irgendwie fast ein Dutzend junge Mädchen und ihre Familien, der ganze Anhang, sondern ich hatte mir erhofft, dass es eben auch noch ein bisschen weiter mit dem Blick nach oben geht. Also wer steuert diese ganzen Veranstaltungen? Wer sitzt eigentlich bei diesem Sarah Rose Beauty irgendwas Konzern? Ja. Was ist deren Funktion in diesem ganzen Getriebe, in dieser ganzen Industrie? Und das wird niemals wirklich beleuchtet.
Steuerhinterziehung halt, ne?
Ja, genau. Die bleiben einfach nur so mal im Hintergrund und werden zu Beginn und dann ganz am Ende für zwei sehr zugegebenermaßen sehr, sehr gute Gags gebraucht. Nämlich erstmal die Adam West-Nummer und dann eben die ganze Abrissnummer seitens der Beauty-Contestants, die dann eben den insolvent gegangenen Konzern abreißen oder das Headquarter, das Hauptquartier. Also was beides sehr lustig ist, aber dieser Konzern taucht eigentlich die 90 Minuten dazwischen nicht auf.
Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass es ich glaube, wenn es so etwas wie eine Aussage da geben sollte, dann ist das tatsächlich nicht im Sinne der Industrie dahinter. Das ist halt tatsächlich nur eine Randbemerkung, sondern vielmehr in Bezug auf Leute, die sich darauf einlassen zu ihrem eigenen Gunsten. Mhm. Und da sehe ich ja genau deinen Punkt, dass ich sage, ja, sie sind alle zu unterschiedlichen Maßen selbstsüchtig. Mhm. Und das mag aber auch der Punkt tatsächlich dabei sein, um eben diese verlogene Welt in irgendeiner Form zu karikieren. Aber worauf ich tatsächlich noch hinaus wollte, war, das ist mir damals, glaube ich, schon so gegangen und das ist mir jetzt eben auch so gegangen, dass im Prinzip nach dem Abgang von Becky und der Verhaftung von Kirstie Alleys Figur, Gladys, der Film noch etwa eine halbe Stunde weitergeht oder 20 Minuten und eigentlich seine Geschichte erzählt hat. Und danach haben wir dann auf einmal, es fangen zwei neue Stories an, die halt Amber weiterhin verfolgen. Mhm. Und dann sind wir halt erstmal in was ist es, Minneapolis? Nee, gar nicht wahr, die sind ja die ganze Zeit da, aber die sind ja halt erstmal in dem
Minnesota,
genau. Mhm. Genau, State Competition, das war ja, das Wort, was ich suchte, genau, bei der, ne, also vom Bundesstaat, was halt eine ganze Weile funktioniert, bis alle kotzen und sie eben im Prinzip halt, durch Ausschluss der Konkurrenz gewinnt, und dann geht's halt nochmal weiter, damit sie halt dann bei dem großen Wettbewerb halt direkt im Hauptquartier von Sarah Rose Cosmetics auftreten darf und dann ist der Film vorbei. Und das empfand ich halt störend, weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl gehabt und wie, jetzt macht ihr aber gerade zwei neue Themengebiete auf, die sich nicht zu 100% auf die vorangegangenen 60 Minuten übertragen lassen. Das finde ich halt seltsam, dass sie halt sagen, okay, diese Idee zu sagen, guck mal, das, was wir jetzt hier gesehen haben die ganze Zeit mit Amber, Becky,
ja,
Gladys und Michelle, wie sie alle heißen, dass das halt in ganz vielen anderen kleinen Städten und Dörfern und Örtchen so oder so ähnlich immer und immer und immer wieder passiert, ist ja durchaus, wäre ja durchaus eine Aussage. Die sie aber dann nicht treffen. Sondern sie sagen nur, jetzt nehmen wir Amber und jetzt packen wir sie da anders hin und die Konkurrenz ist ja stark. Mhm. Und dann kotzen sie alle, weil sie Meeresfrüchte gegessen haben.
Genau.
Auch da hatte ich wieder so meine Monty Python.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja Monty Python-esque, also das
fühlt man auch auf. Was auch schön ist, was auch durchaus funktioniert, um halt, sagen wir mal, diese Glitzerwelt halt in irgendeiner Form wiederum zu entlarven, ne? Weil auf einmal sehen die halt alle gar nicht mehr so talentiert und so drapiert halt aus, wenn sie da eben über die Balkons spucken.
Zu Johann Strauss, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja. Das heißt, da ist eine Aussage. Die Aussage ist nicht schlecht. Sie hat aber nur erstaunlich wenig mit dem zu tun, was wir vorher gesehen haben. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und dann haben wir einfach mal die Aussage eben mit der Steuerhinterziehung und all dem und der Enttäuschung der anderen Beauty Queens, die dann eben das Hauptquartier demolieren und Amber geht wieder zurück in den Bus. Was wiederum in irgendeiner Form nachvollziehbar und auch durchaus nicht völlig verkehrt ist, aber weder zu dem ersten noch zu dem zweiten Teil passt. Das heißt, diese 20 Minuten, also ich fragte mich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen, warum? Warum sehen wir das jetzt, wo wir doch eigentlich gerade so viel Zeit mit den anderen Punkten verbracht haben?
Und es fühlt sich eben, genau, es passt nicht wirklich zu der Geschichte, die der Film bis dato erzählt hat. Und tatsächlich fühlt es sich natürlich redundant an in diesem Moment. Also nachdem wir 80 Minuten quasi einer kompletten Entblößung und Entblödung dieser ganzen Industrie und der Menschen dahinter zugeguckt haben und dann am Ende eben eine Szenerie bekommen, in der gesagt wird, ach übrigens, der Konzern war durch und durch korrupt.
Ja.
Das ist so ein bisschen, Ach was,
sag mal. Genau, you don't say.
Ach, Rebecca Gayheart ist die Killerin, das hätte ich ja niemals gedacht. Also das ist so, es ist einfach ein bisschen zu spät und ich glaube, der Film wird schon so nochmal so als finalen Wendepunkt demarkieren und es gelingt nicht mehr so wirklich. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, es hat mir jetzt nicht unwesentlich schlechter oder besser gefallen als der ganze Rest des Films auch. Es wirkte aufgesetzt, ja. Ich finde tatsächlich, ist es wahrscheinlich einfach den Konventionen des Kinos oder der Kinovermarktung geschuldet, dass man eben gedacht hat, gut, der Film muss jetzt auch 90 Minuten plus sein, damit wir den gut verkaufen können auf irgendwelchen Märkten. Ist ja offenbar nicht geschehen. Ich meine, er hatte Kinostart, aber ist sehr erfolglos im Kino auch gelaufen und hat dann später so eine Art Cult-Following in späteren Jahren dann entwickelt. Aber er hätte im Grunde auch nach 60, 70 Minuten enden können. Und wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, wie so oft komme ich an den Punkt, an dem ich sage, oh, nimmt man dies raus und macht man das ein bisschen anders, könnte das tatsächlich ein guter Film sein. Ich glaube, ich habe mich auch deswegen über Gebühr über diesen Film geärgert oder mehr als ich sollte, weil er tatsächlich sehr, sehr viel Gutes hat und sehr viele Menschen vor der Kamera, die ich mag und tatsächlich sehr viele gute, pointierte, witzige Momente, in denen ich denke, ha, genau richtig. Das ist wunderbar beobachtet und sehr treffend auf den Punkt gebracht und dazu auch noch komisch. Und mich dann einfach immer wieder verärgert mit Momenten, von denen ich mir denke, nein, das hat diese Figur nicht verdient oder das Thema wird irgendwie unwürdig behandelt oder wo stehst du eigentlich politisch-ideologisch, auf wessen Seite?
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist halt eigentlich schon ziemlich deutlich spürbar, auf welcher ideologischen Seite sie tatsächlich stehen. Und da verweise ich nochmal auf My Name is Earl. Aber es ist eben auch durchaus so, dass sie sicherlich auch, und so wieder die Farrelly Brothers, sicherlich so im Fahrwasser der Gross-Out-Comedies halt dann fahren, in denen ja auch durchaus das zum guten Ton gehört, dass eben wird alle im Karree reiern oder eben Behinderte verhöhnt werden oder einfach Sachen passieren, bei denen man irgendwie denkt, ach, also Dinge, bei denen die Farrellys eben zum Beispiel bei My Name, There's Something About Mary gefeiert wurden, dass sie sich getraut haben, sowas darzustellen, aber eben auch durchaus gescholten wurden für Me, Myself and Irene.
Ja, ich würde gerade sagen, das ging dann ganz schnell mit irgendwie Kingpin und dem Jim Carrey-Film, dass dann Matt plötzlich sagt, nee, eigentlich ist das doch gar nicht komisch.
Richtig, genau. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen nochmal, ich verstehe diesen Ansatz. Ich verstehe auch, dass das eben nicht jedermanns Tasse Tee ist. Aber mich stört es halt in diesem Zusammenhang halt überhaupt gar nicht, weil ich eben diesen Film wirklich, ich freue mich einfach daran, wie unglaublich fies dieser Film ist.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr seltene Sache bei mir und ich empfinde ihn als einen ernsthaft guten Film, den ich definitiv nicht erst in 20 Jahren wiedersehen werde, weil ich finde ihn wirklich gut.
Und dann soll es auch so stehen bleiben.
Vielen Dank.
Ja. Nichts zu danken. Tut mir leid, ich schäme mich so ein bisschen. Ich fand es tatsächlich sehr interessant thematisch, weil wir haben ja relativ wenige Brückenschläge inhaltlich, außer dass es sich beide Filme primär um junge Leute drehen und beide in den 90ern gedreht wurden, aber eben auch
und allesamt sehr hübsch sind, sage ich.
Und allesamt sehr hübsch sind, aber dass wir eben auch jetzt mit diesen beiden Filmen zwei einfach Exemplare gewisser, sehr kurzlebiger Strömungen, Kinoströmungen des US-Kinos der späten 90er Jahre einfach mal beleuchtet haben und zwar nicht mit Blick auf die Originale und das wären wahrscheinlich dann eher die jeweiligen Filme von Wes Craven, über die wir jetzt gesprochen haben, oder der Farrellys gewesen, sondern eben auf deren Ausläufer.
Ja.
Und das kann eben mal ganz okayisch enden und wie bei Urban Legend und eben offenbar sehr gut, wie in zumindest deiner Sicht auf Droplet Gorgeous.
Auf jeden Fall bin ich ganz erstaunt darüber, dass das so nicht geplant war, aber dabei rausgekommen ist. Also von daher, ich schlag uns mal krachend auf die Schultern jeweils.
Ich fand das sehr cool und es hat meine Erwartung erfüllt an Film bin ich unbedingt ganz toll, aber das Gespräch ist immer ganz besonders wunderbar dann
solche Zeit. Das ist schön. Da danke ich dir für.
Nächste Woche eher, ehrlich gesagt, eher so Sachen, die mir ja tatsächlich so den Bauch pinseln. Und ich bin sehr gespannt, wie du darauf reagierst. Wir sprechen über sleazige 80er Jahre US-Action.
Oh ja.
Du kündigst jetzt mal einen Titel, glaube ich, deiner Wahl an. Einfach so.
Einfach so. Dann kündige ich den ich weiß gar nicht, was der erste ist. Vermutlich ist der zweite. Aber wir gucken für nächste Woche die City Cobra. Hm. Die, oder einfach nur Cobra, also der Stallone-Film von 86, genau. Ja. Den er gemacht hat, weil er nicht Beverly Hills Cop machen durfte.
Richtig. Von Rambo 2 Regisseur George Pancosmatos und dann sprechen wir noch über James Glickenhauses, The Exterminator, Glickenhauses zweiter Film und sein erster großer Hit. Nichts gekostet, viel Geld eingespielt mit Robert Ginty in der Hauptrolle.
So muss es sein.
Wie gesagt, guckt euch den Film zur Vorbereitung gerne an und denkt daran, wenn ihr Robert Ginty anseht, der Typ ist
30.
Ungefähr so alt wie Denise Richards hier in Drop Dead Gorgeous. Ja, ja, ist so. Es war eine harte Zeit. Also New York der frühen 80er.
Oh je. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Vielen lieben Dank, Daniel.
Für alles. Ja, danke dir auch.
Bye, bye.
Bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino? Und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.